Dieser Podcast wird euch präsentiert von der brandneuen Mobile Happy Hour der Telekom. Jeder hat doch mindestens diese eine Stunde pro Tag, in der es super praktisch wäre, unbegrenztes Datenvolumen für sein Handy nutzen zu können. Sei es beim Online-Zocken, Streamen des neuesten Serienknallers oder Downloaden seiner Lieblingspodcasts. Dank Magenta 1, mit dem ihr sowohl Internet als auch Mobilfunk über die Telekom nutzt, wird aus dem Traum nun endlich Wirklichkeit. Alle Neukundinnen können die Mobile Happy Hour zusätzlich zum Inklusiv-Datenvolumen verwenden, zu welcher Zeit sie wollen und im größten 5G-Netz der Telekom. Bestandskundinnen müssen den Tarif nur wechseln und können dann ebenfalls lossurfen. Jetzt einsteigen und aktivieren in der Mein Magenta App der Telekom. Mehr dazu in den Shownotes.
Neues aus der Welt von Virtual Reality und viele schöne alte und neue Spiele jetzt hier im Game Talk. Willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Und wie immer freue ich mich, zwei wunderbare Gäste an meiner Seite zu haben. Zum einen heute hier der gute Krogi.
Hallo, das bin ich.
Ja. Schön, dass du mal wieder da bist, Krogi.
Wann war das letzte Mal? Das ist sehr lange her, ne?
Ja, so im Frühjahr würde ich sagen.
1800.
So. Nein. Du warst irgendwann mal in diesem Jahr schon da. Ich weiß aber nicht mehr zu welchem.
Hat Spaß gemacht, aber bei mir ist es ja immer so, es muss ich erstmal was ansammeln, dass es wieder Sinn ergibt, dass ich hier Platz nehme. Weil Neben mir sitzt ja der sehr eloquente, sehr videospielinteressierte Gregor.
Achso, wo guckst du gerade hin? Hi.
Genau.
Schön, dass ich auch da sein kann. Einmal dürft ihr mich noch ertragen hier, bevor ich dann für 2 Wochen kurz abwesend bin.
Kannst du es nachher spoilern, wo du hinreisen wirst? Möchtest du das? Darfst du das?
Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. Also ich fahre nach Japan, aber was ich genau da mache, ich weiß gar nicht, ob ich dann alles noch konkret schon sagen kann.
Okay.
Leckeres Essen habe ich gehört.
Kommen wir am Ende der Sendung nochmal drauf zurück, dann kannst du es nochmal ein bisschen anteasern. Wir starten heute tatsächlich mal mit einem Hardware-Thema. Es passt gut, dass du da bist, Krogi, weil ich habe dich immer so ein bisschen eingespeichert als jemanden, der sich sehr gerne mit VR beschäftigt.
Ja, ich finde das spannend, das hast du richtig abgespeichert. Wir hatten ja auch damals die Sendung hier noch mit Sandro, Reality Bytes, wo wir genau so erstmal abgecheckt haben. Es gab für mich im VR-Bereich oft so Meilensteine, zum Beispiel die erste Demo, die wir mal gespielt haben, das war auf der E3 damals, da konnten wir es mal abchecken, das war ja von Valve so eine Tech-Demo, war ich ultra geflasht, dachte, ey, wenn das die Zukunft ist, wow. Dann ist lange nichts passiert, dann hat man irgendwann Spiele gehabt wie Beat Saber, die mir nach wie vor echt Freude bereiten und Spaß machen, aber genau das ist der Knackpunkt auf der anderen Seite, dass es viele Spiele gibt, aber die meisten holt mich nicht so richtig ab, bin ich ganz ehrlich. Was natürlich auch daran liegt, dass du oftmals mit VR-Brillen das Setup war ja kompliziert damals, ne? Du brauchst diese Tower, dann musste das irgendwie gescannt werden, dann hat das nicht richtig getrackt und die Zukunft oder die jetzt Gegenwart ist die, dass wir mit der Quest 3 und mit der Pico Ultra 4, das ist ja eben das Pendant dazu, das haben wir auch dabei, darüber möchte ich gleich ein bisschen sprechen, eben Brillen haben, die Standalone funktionieren. Und das ist natürlich irgendwie ganz nice, das ist so eine Pico Ultra 4, beziehungsweise Pico 4 Ultra heißt sie ganz genau. Es ist im Prinzip für alle, die eine, ich weiß nicht, warum da ein Haar dazwischen kommt, das triggert mich gerade.
Nicht von mir.
Ich habe sie nicht aufgehabt.
Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt ein neues Modell haben. Bin ich schon mal mit einer kritischen Frage, starte ich schon mal, weil im Prinzip, um das vorwegzunehmen, alle Menschen, die schon eine Quest 3 besitzen, können eigentlich sagen, okay, ich bin gerade ganz gut aufgestellt. Denn diese Pico 4 Ultra probiert, die Konkurrenz der Quest 3 zu sein. Das muss ich schon so sagen. Sie hat eine bessere Auflösung, das ist auch ganz schön. Sie hat auch ein besseres Bild der Umgebung für Mixed Reality Anwendung. Das ist ganz schön. Das heißt, wenn du die Brille trägst, dann siehst du, ich setze sie mal auf, dann siehst du schön future-mäßig aus. Wenn du sie anhast, kannst du sie aber so einstellen, dass du trotzdem siehst, was im Umfeld passiert. Und das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Und das, finde ich, ist auch ein guter Weg für Leute, die oft mit Motion Sickness zu kämpfen haben. Das macht halt so Spaß, wenn du dann zum Beispiel so Puzzle Games hast. Und da meine ich wirklich Puzzle Games, wo du dann in deinem Raum siehst, okay, da sind Teile, die greife ich, die füge ich da ein. Das macht schon viel Spaß, aber das ist nichts, was wir nicht schon vorher gesehen haben, muss ich sagen. Allerdings ist dieses Pass-Through, so nennt sich dieses Feature, hier schon etwas detailreicher als bei der Quest 3. Das finde ich schon ganz gut.
Ich habe eine Frage kurz an dich. Ich kenne auch die Quest 3, die habe ich auch schon benutzt. Das Drehrad hat die Quest nicht standardmäßig, ne? Die hat so einen Gummizug.
Ganz genau, richtig. Das ist eher wie bei der PS VR 2, die hat auch so ein Drehrad. Das finde ich auch ganz schön, muss ich sagen. Und sie ist auch leichter. Ich habe genau die Grammangaben. Das müssten 304 Gramm sein im Gegensatz zu 515. Das macht natürlich, also sind Klar, kleine Details, aber es macht schon Unterschied, muss ich sagen. Wie gesagt, die Auflösung ist höher. Das siehst du dann auch in einem schöneren Bild. Aber die Bildwiederholrate ist wiederum etwas geringer. Die Pico 4 Ultra hat 90 Hertz und die Quest 3 hat 120 Hertz. Ja, da wir Menschen natürlich irgendwie begrenzt sind mit der Fähigkeit, das einzuschätzen, das ist natürlich sehr subtil. Aber unterm Strich muss ich sagen, genau, nimm sie auch mal gerne in die Hand, nimm doch gerne mal die Controller in die Hand, die dabei sind. Die fühlen sich nämlich ganz gut an, muss ich sagen. Mein subjektiver Eindruck ist der, also ich habe auch viel Kritiken durchgelesen von anderen Seiten und von anderen Kollegen und Kolleginnen. Muss aber sagen, subjektiv finde ich die Quest 3 noch ein bisschen angenehmer zu tragen und ein bisschen schärfer. Das ist mein Eindruck. Wie gesagt, du spielst halt hier die Software, die auf dem Gerät drauf ist. Das heißt, du brauchst nicht, für alle, die es nicht genau verstanden haben, du brauchst keinen PC, du brauchst kein Kabel.
Ja.
Du spielst mit diesem Device, es ist quasi wie eine Konsole, die du auf den...
Aber zum Installieren packst du eine USB-Tastatur dran? Oder wie
machst du das?
Oder bis dein Kopf ist die Maus und du klickst dich dann durch Steam? Oder
ja,
was
fast. Also deine Augen steuern mit deinen Pupillen tatsächlich die Blickrichtung, was du fixierst. Das funktioniert auch. Ich weiß gerade nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt. Das hat einen Namen. Aber du hast das Gerät auf und dann hast du eine virtuelle Tastatur und zeigst dann auf die Tasten. Und wir haben auch gerade schon einen Clip, der das Ganze ein bisschen beleuchtet. Da siehst du es auch schon. Und genau, du kannst das Ganze als Desktop benutzen. Das ist natürlich auch mit der Quest 3 möglich. Ich weiß nicht, was die nächsten Bilder sein werden, aber du gibst die Daten mit dem Controller ein, standardmäßig.
Ja, das ist jetzt erstmal der Launch-Trailer. Danach kommt ein bisschen Material von der Gamescom im praktischen Einsatz mit zwei Spielen. Was mich auch so ein bisschen zu der Frage bringt, du hast ja jetzt gesagt, im Grunde sehr ähnlich zur Quest 3, also auch mit der Auflösung, dass die besser ist, sind hier 2160x2160. Die Quest hat 2064x2208. Im Grunde geht sich das fast aufs Gleiche aus.
Ja.
Theoretisch, oder die Pico 4 Ultra hat 4 GB mehr RAM. Die Frage ist, bringt es was, diese 12 GB RAM im Vergleich zu 8? Weil die meisten Spiele meines Wissens nach eher noch für die Quest 2 optimiert sind, die sehr, sehr, sehr viel mehr verbreitet ist als die Quest 3, die sich, glaube ich, auch nicht so überragend verkauft hat bisher. Und wenn du das jetzt ausprobiert hast, du hast ja dann ja wieder quasi einen eigenen Store auch, wo du diese Sachen kaufen kannst, einen eigenen Pico-Store, wo Spiele drin sind. Hast du da was finden können, wo du gesagt hast, ah, okay, das ist jetzt so ein bisschen, das ist das eine Spiel, was Pico hat, was ich noch nicht kenne und was dieses Ding verkaufen
wird? Gute Frage,
und
das ist für mich auch tatsächlich ein entscheidender Punkt. Nein. Also es gibt die größte Auswahl im Store bei Meta und da findest du auch die meisten Titel und Meta hat dann ja sogar auch noch Exklusivtitel. Deswegen auch die Frage, bringen 4 GB mehr in diesem Fall? Ja, wahrscheinlich, aber es gibt nicht die Software dafür, die das ausnutzt. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, schade. Was sie jetzt als Feature noch haben, ist dieser Motion Tracker. Das heißt, du kannst, da sind zwei Stück drin, die kannst du an deine Beine basteln und dann hast du den Vorteil oder die, ja, sag ich, das Feature, dass deine Beine getrackt werden, was vielleicht für Sportanwendungen ganz cool ist oder bei Blade and Sorcery, das ist so ein Schwert, und ja, Magiespiel, was auch ganz cool ist.
Aber das Spiel, was wir hier gerade sehen, würde das theoretisch auch unterstützen.
Genau, das funktioniert ganz cool. Konnte ich aber nicht testen, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass diese Sachen dabei sind. Aber das, was ich gesehen habe und was auch der Grundtenor am Netz war, sagten sie, das funktioniert ganz gut. Mhm. Aber ob das für mich jetzt eine Kaufentscheidung wäre, ich glaube nicht. Weil eigentlich bist du ja eh nur mit dem Kopf fixiert und mit den Händen. Und ich will gar nicht die ganze Zeit mit meinen Beinen irgendwie rumhampeln. Ich will ja auch, das ist auch so ein Punkt bei VR. Ich bin schon Fan, es hört sich gerade sehr negativ an, mein Einstieg. Ich bin schon Fan von VR, aber ich will auch, dass es für mich irgendwie gemütlich ist und Bock macht, das zu nutzen. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit merke, okay, wenn ich jetzt ein Workout mache, dann ist das cool, keine Frage. Wenn ich aber einfach nur zocken will, dann will ich auch ein bisschen Spaß haben dürfen und dann brauche ich keinen Beintracker. Auch Chat-VR nutzt dieses Feature, wo man sich dann so socializen kann und dann vielleicht auch dann die Beinbewegungen getrackt werden. Das ist natürlich ein nices Gimmick, aber ist jetzt nicht so wichtig. Was wir gerade sehen, ist Angry Birds. Das kennen natürlich die meisten von Handy-Games und ich muss sagen...
Du meinst Boomblocks, wenn du das so anguckst.
Boomblocks. Jetzt kommt aber ein Punkt. Angry Birds hat mir mit am meisten Spaß gemacht. Wirklich. Das ist das erfindet nichts neu. Aber alleine, dass es gut funktioniert, dir wird nicht schlecht, dir wird nicht schwindelig, du kannst schön dich mit der Zwille dahinstellen und dann eben diese Schweine da bekämpfen. Das hat Spaß gemacht. Also darum geht's ja auch. Was macht einem einfach Spaß? Was hält dann dabei Laune? Und die anderen Titel sind, sag ich mal, mitunter nicht ganz so spannend, beziehungsweise nicht so geil optimiert, muss ich leider sagen. Und es gibt eben da auch keine neuen Titel im Gegensatz zu dem, was wir da jetzt sehen. Das ist es doch, glaube ich, schon.
Genau, da können wir mal kurz eine Überleitung machen. Hier sehen wir jetzt einen Titel, der zum Beispiel im Oktober für die Quest erscheinen wird. Den hast du auch jetzt vor kurzem gerade spielen können. Ne? Das ist der neue Batman-Titel.
Genau, Arkham Shadow nennt er sich. Und da hatte ich auf der Gamescom die Möglichkeit, diesen Titel für eine Stunde anzuzocken. Und da war ich ganz positiv überrascht, weil ich muss ehrlich sein, für mich hat ein Spiel auch heutzutage was damit zu tun, wie die Inszenierung ist und auch wie es grafisch ist, weil ja, VR-Titel, auch so Standalone, die sind meist ein bisschen abgespeckt, was auch nachvollziehbar ist, aber ehrlich gesagt, als Gamer ist mir das ganz oft egal, weil wenn es kacke aussieht, macht es mir auch schon wieder nicht so viel Bock. Dieses Spiel sieht hübsch aus und hat vor allen Dingen auch die Features, die du mit VR hast, ganz gut integriert. Du hast so eine Art Boomerang, wie Batman das halt hat, diesen, ich weiß nicht genau, wie der heißt.
Batarang.
Batarang, dankeschön, Gregor, ich wusste, dass du mir hilfst. Das ist ganz cool, du hast dann kannst so gleiten, ne? Du hast dann deinen Gleiter, du kannst eben kriechen und dieses Gitter wegnehmen, Türen aufmachen. Das ist jetzt natürlich für ein normales Videospiel, wenn du das als ganz normal auf dem Bildschirm guckst, überhaupt nichts Innovatives. Mhm. Und auch VR hat das oft gebracht, aber es hat mir hier vom Handling gut gefallen. Also man kann das ja immer schlecht fühlen, wenn man es nur sieht. VR ist ja immer so eine immersive Geschichte. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, was es gemacht hat, aber es war irgendwie angenehm. Es hat irgendwie Spaß gemacht, sich da durchzubewegen und vor allen Dingen auch diese Settings anzugucken. Man sieht es hier eigentlich auch schon für ein VR-Spiel. Es ist relativ detailliert. Man kann einige Dinge, die rumstehen, auch greifen und damit rumschmeißen. Das ist so ähnlich, also solche Vergleiche habe ich für mich gezogen, wie damals bei Half-Life Alyx, was meiner Meinung nach immer noch das Top-Notch-VR-Spiel ist. Da haben sie einfach viel gemacht. Und das war ja nicht Standalone. Dafür brauchtest du eben deinen wirklich hochwertigen PC. Und das finde ich schon cool, dass wir jetzt sowas haben. Der Kampf fühlt sich nicht ganz so wuchtig an, wie er, glaube ich, sein will. Mhm. Du haust halt den Gegnern auf den Kopf und das macht auch Spaß und das ist auch verschiedene Movesets und man kann sich da auch schön austoben, hat aber so ein bisschen diesen Vibe wie damals bei Wii Sports, wo du Tennisspieler sein willst und du hast ordentlich draufgekloppt, aber eigentlich macht es dann doch gar nicht so den großen Unterschied. Mhm. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Aber an sich sind das schöne Ideen, die Spaß machen und ich hatte da eine wirklich ganz ungekünstelt eine gute Zeit und ich habe das im Stehen gespielt und hatte da einen eingegrenzten Guardian-Bereich. Das ist ja dann dieser Raum, wo du halt zocken kannst. Und das war wirklich gut in Form von, es gab für mich keine Kopfprobleme und nach der Stunde hätte ich auch noch weiter zocken können, was für mich mittlerweile nach den ganzen Jahren VR-Erfahrung dafür spricht, dass die Software gut optimiert ist. Weil du hast manchmal Spiele, Apps, da spielst du es 10 Minuten und du möchtest rausgehen zum Brechen. Also wirklich, das ist immer noch so. Und das kannst du zwar trainieren, aber das schien mir wirklich gut umgesetzt. Dann gibt es ja auch immer noch so Hilfestellungen. Willst du dann so eine Vignette haben, wenn du dich bewegst, dass der Sichtbereich eingeschränkt ist. Aber genau diese Szenen, das war eben der Anfang dieses Spiels. Du hattest dann auch, wie gesagt, so taktische Elemente, wo du überlegst, okay, wie kann ich jetzt diesen Raum clearen? Darum geht es dann immer. Und du kriegst dann auch von der Seite, weißt du, ja genau, dieser blaue Arm bedeutet, okay, Achtung, hinter dir ist ein Angreifer, du kannst deinen Arm nach hinten bewegen, dann wirst du dich um diese Person kümmern. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und wird dann auch intuitiv. Also das hat mir sehr gut gefallen und das ist auch deren Feature, dass sie sagen, ey, wir haben intensive Nahkämpfe, es gibt eine freie Missionswahl übrigens, das ist auch ganz cool. Und sie haben natürlich auch Rätsel und bekannte Charaktere, die natürlich auch für Fans der Reihe absolut interessant sind. Und es ist ein offizielles Arkham-Franchise.
Das wirkt so ein bisschen so wie die alten ersten Arkham-Spiele aus der 360-Ära, also Knight und Asylum, nur eben umgesetzt jetzt als VR-Spiel.
Sieht auch ganz gut aus. Also sieht auch nach was auf, worauf ich dann Bock hätte. Ich hinterfrage ein bisschen dann diese, du hast eine Brille auf und dann schlägst du wild um dich, da darf keiner bei dir in der Wohnung mit dabei sein oder Kinder oder irgendwie sonst was.
Ja.
Du haust hier, die trittst du alle um am Ende.
Das war bei der Präsentation, wo ich dann auch gespielt habe, schon so, weil da war natürlich ein ein Mensch von Meta, der einem dann das Gerät gereicht hat und der war auch sehr freundlich, aber der stand dann nur an der Seite und irgendwann, wenn du eine Stunde spielst, weißt du ja auch nicht mehr so richtig, ja, wie du da im Raum stehst. Und da habe ich mir selber auch gesagt, na gut, er wird sich schon melden, wenn es irgendwie zu eng ist. Aber ich war teilweise schon relativ dicht an dem Herrn dran und da hast du vollkommen recht. Also auch mit Haustieren und Co., ne, muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man das für sich, wenn man ein bisschen Platz hat, man braucht auch jetzt nicht unbedingt richtig viel Area, das geht schon. Du kannst auch im Stehen spielen, gehst dann einfach mit dem Stick, den du da hast. Es hat schon Spaß gemacht und für mich, also ich will das auch dann gar nicht negativer machen als es ist. Ich freue mich nämlich sehr, dass sie im VR-Bereich nicht aufgeben und was weiterbringen, weil ich halte schon viel von VR und es gibt auch eine Handvoll echt guter Titel. Nur es gibt auch übermäßig viele schlechte Spiele, die einfach keinen Spaß machen und wo man einfach sagt, weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, irgendwie ein Cash-Grab. Und hier freue ich mich drauf und bin gespannt, was das Spiel bringt.
Der Grund, warum wir das jetzt hier mit reingenommen haben, ist natürlich auch ein bisschen, das ist jetzt ein Exclusive für die Meta Quest 3. Also ich glaube, Meta sind gerade so die, also nicht die einzigen, aber die versuchen halt noch auch mal exklusive Sachen zu machen oder sich da auch Studios zu sichern, die sowas für sie machen können. Denen gehört ja auch das Beat Saber Studio mittlerweile und denen gehört auch Sanzaru Games, die Asgard's Wrath für sie gemacht haben, was auch gut war. Allerdings haben sie auch Ready at Dawn geschlossen vor kurzem, was auch mal einst großes Studio war. Aber es ist gut, dass sowas noch geht und dass eben auch noch solche Spiele kommen, weil im Endeffekt, auch wenn wir jetzt, um nochmal zur Pico 4 Ultra zurückzukommen, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, das Ding hat eine viel geilere Auflösung, es hat die besten Controller, der Akku hält 12 Stunden, dann, es hilft ja im Endeffekt nicht, wenn du nichts darauf spielen kannst, weil ich finde auch so ein bisschen, diese Zeit ist vorbei von vor 5 bis 10 Jahren, wo du gesagt hast, okay, hier ist eine VR-Brille und du kannst einem im Grunde alles zeigen. Es kann das dümmste Minispiel sein, die Leute sind ausgeflippt, aber heute, wir haben einfach auch Erwartungen und kennen viele Sachen in VR und du musst eine gewisse Qualität bieten und genau, das ist gut, dass Meta hier sich versucht, dann noch solche Exclusives zu machen. Bei Pico muss man halt echt gucken. Also ich nehme jetzt mal aus deiner Beschreibung mit von wegen, das ist eine okaye Brille.
Also die ist wirklich okay, absolut. Die ist auch vergleichbar mit der Quest 3. Ja. Du hast aber weniger Games und sie ist dafür aber ein bisschen günstiger. Das muss man auch erwähnen.
Ja, ich finde, sie ordnet sich so in der Mitte irgendwie ein. Also ich habe mal geguckt, die Quest kostet offiziell mit 128 GB 549. Mhm. Dann hast du eine große Quest 3, die mit 512 GB, die kostet 6,99. Und das Ding liegt quasi genau in der Mitte mit 5,99 und dafür hast du 256 GB. Ja. Und du kriegst am Anfang jetzt, glaube ich, noch, der Launch ist am 20. Wenn du es noch vorbestellst, würdest du diesen Motion Tracker und 4 Spiele, ich glaube, der Motion Tracker kostet sonst 90 Euro, noch umsonst kriegen. Aber ja, man muss da mal gucken, kommen da wirklich halt auch Spiele drauf raus, die es sonst nicht gibt, weil die anderen Features, auch Anbindung an den PC oder so, das können die anderen halt eben.
Ja, klar.
Damit ich es nicht durcheinander bekomme, ist es ein separater Store, wo man sich die Sachen alle extra kaufen muss. Ein Pico-Store.
Ja, korrekt. Genau. Ganz genau. Gute Erklärung.
Todesargument.
Na gut, das ist bei Oculus, aber also bei Meta, aber genauso, ne?
Aber Meta, ihr habt es ja auch schon ausgeführt, die haben schon so viel investiert, das sind ja so die Einzigen, die müssen ja irgendwie ihr VR-Investment rechtfertigen, mit so viel Geld wieder verbrannt wurde. Das ist die einzige Chance, dass es sich überhaupt noch dann irgendwie hält, weil wir sehen ja kaum ein anderer Hersteller, selbst PSVR 2 hat ja nicht wirklich funktioniert. Ja. Selbst die Großen lassen nicht so besonders viel da reinfließen. Und wenn ich mir jetzt für ein bisschen mehr Geld eine Meta-Quest kaufen könnte, die ein wesentlich gesünderes Environment nochmal hat, wo ich sage, wenigstens, wenn ich für einen Store Spiele kaufe, weiß ich jetzt da ein bisschen, was noch kommt, dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt so ein Pico-Ding brauche. Und ich will die ganze Zeit schon das originale Pico zeigen hier. Das gute alte Sega-Pico, ne, für Kleinkinder oder so. Jetzt sind wir schon bei Pico 4 angekommen. Ne?
Ultra.
So, hast Ultra. Du ein bisschen was getan in der Zeit?
Ich finde, das ist ein gutes Statement, Gregor, muss ich sagen. Und jetzt vielleicht auch noch mal von mir einen ganz kurzen Satz noch. Wofür ist denn eigentlich so eine Standalone-VR-Brille geil? Was, ne? Weil ich möchte schon irgendwie auch dafür die Lanze brechen, dass das ein cooles Gerät ist. Also jetzt grundsätzlich gesprochen, Meta Quest 3. Diese ganzen Fitness-Apps, die machen echt Spaß.
Okay.
Also sind wirklich gut. Da gibt es irgendwie so ein Body-Combat von irgendwie Mills oder wie das heißt. Das macht echt Freude, wenn du da so kleine Dinger wegboxst und dann hast du die anderen Online-Kontrahenten, die da mit ihrem Avatar das Gleiche machen. Das bringt schon Laune und da kannst du auch wirklich trainieren. Das ist schon echt cool. Mhm. Aber ich finde, momentan kannst du es nicht mit einem Core-Gaming-System wie ein PC oder eine Konsole vergleichen in Sachen Grafik und Spielspaß. Mhm. Da fehlt halt noch eine Menge Entwicklung.
ja, machst es dann halt immer auch nur für einen Bruchteil der Leute, an die du so ein Spiel verkaufen könntest, genau. Theoretisch. Wir behalten das Thema VR natürlich weiterhin im Auge. Vielen Dank dir, Krogi, für deine Eindrücke dazu. Kommen wir eben zu einem etwas konventionelleren Spiel, und das meine ich gar nicht im negativen Sinne. Ich wollte noch mal ein kleines Update geben zu Warhammer 40.000 Space Marine 2. Das habe ich nämlich jetzt auch mittlerweile ein paar Stunden gespielt. Ich glaube, ihr habt das beide auch schon mal angespielt, den Titel.
Ja, genau. Ich konnte so eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Gamescom spielen. Also war mir ein Anliegen, zumindest mal was Vernünftiges bei Microsoft zu sehen, wo alle anderen Spiele nur in Präsentation waren, gefühlt. Ja. Und du kannst gerne gleich dann ausführen, Fabian. Es hat sich sehr oldschoolig angefühlt. Ich habe vor der Gamescom viel mit der Xbox 360 gemacht. Ich meine, es gab im Vorgänger ja auch 360 PS3-Generation, und sieht aus wie ein Spiel von damals mit besserer Grafik.
Ja, die Grafik teilweise wirklich sehr gut. Also natürlich sehr beeindruckend. Das Spiel setzt auf diese Massenschlachten, wo halt wirklich ganz, ganz viele Monster angelaufen kommen. Ich finde so die Charaktere aus der Nähe, so deren Gesichter, das ist nicht die Stärke der Engine, die sie verwendet haben. Aber ansonsten Umgebung und sowas, Menge an Action auf dem Bildschirm, ist alles cool. Ich habe auf der PlayStation gespielt, finde auch, dass es okay läuft. Also du hast diesen üblichen Kompromiss zwischen Performance- und Qualitätsmodus. Hab dann auch mal reingeschaut in das Koop-Let's Play. Das ist ja auch ein großes Feature des Spiels, dass man es bis zu dritt halt spielen kann, wo Simon, Walle und Steffen gespielt haben, die PC-Version. Obviously sieht eine ganze Ecke besser aus. Aber ich habe das Gefühl, man hat hier einfach echt ein dickes Paket geschnürt. Also Solo-Kampagne, diesen Drei-Spieler-Koop, kompetitiven Multiplayer, und es ist eben auch ein schöner Fanservice einfach für alle Leute, die gerne Warhammer spielen. Also da muss ich sagen, ich bin da nicht so drin. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich kann nachvollziehen, was in diesem Spiel irgendwie passiert. Also freue mich, dass das gut geworden ist. Und höre auch oft von Leuten, gerade die Warhammer-Fans sind, von wegen, ja, finde ich ganz geil, macht mir Spaß. Genau, wir sehen hier nochmal ein bisschen, das ist mein Anfang-Tutorial noch mit der PlayStation und danach nochmal ein bisschen Koop-Kram mit den anderen. Also ich weiß nicht, werdet ihr es noch spielen und dann Solo oder Koop? Herr Gregor, weiß ich schon, dass du es wahrscheinlich nicht im Koop spielen wirst.
Nee, nicht im Koop, aber eben Dreier-Koop ist es ja diesmal insgesamt. Ja, genau. Ne? Also es werden eh nicht umhinkommen, da Gears of War-Vergleiche anzustellen, weil es enorm aus dem Muster geformt dann wirkt. Mit ein bisschen Lock-On, Konter, Souls-Likes lassen ja, genau, an allen Games ihre Spuren.
Mhm. Genau, du kannst in der Regel immer, du siehst durch diese visuellen Anzeigen, dann, wenn du blocken oder kontern kannst, dann fliegen die Gegner weg und dann kannst du denen direkt dann so einen Schuss auch noch reindrücken. Das macht Spaß, ist alles cool, haben sich ein bisschen was überlegt. Also ich war da ganz positiv angetan von und werde es auf jeden Fall auch noch weiterspielen.
Ja. Ich würde nur mal ergänzen, ich habe mir ja auch Starship Troopers Extermination angeschaut und das ist natürlich, da sind bei den Budgets wahrscheinlich ganz große Prozentabstände untereinander. Also Extermination sieht ein bisschen low-budgetiger aus.
Wird das eine ähnliche Art von Spiel?
Nee, das war Multiplayer gemeinsam, also mit vielen Leuten quasi Missionen erledigen, wo du dann so Planeten befreien musst bei Starship Troopers, alles mit so eher simplerer Grafik. Es war jetzt nicht als großes Solo Abenteuer angelegt, dass du eine Riesenstory dann hast, sondern es war viele Missionen, die du dann wegmachen kannst, damit du so einen Planeten reinigst von den Bugs. Mhm. Aber da habe ich auch nur eine ganz kurze Session gehabt. Das hier ist eben volle Pulle Production Values hier drin. Ja, und Starship Troopers ist ja, denke ich mal, auch irgendetwas. Ich weiß nicht, wer sich da angelehnt hat, an welches Franchise. Was war früher da? Warhammer oder Starship Troopers? Wahrscheinlich Warhammer. Würde ich sagen. Und ich hatte letztes Jahr das Boltgun gespielt, ganz gerne, wer sich
das
noch erinnert.
Ja, das war toll.
Das war so ein Boomer-Shooter im Warhammer-Universum.
Gut beschrieben, ja. Ja, wirklich. Ja. Grafik, bisschen klotzig.
Schön blutig, hat sich eben angefühlt wie so klassische Doom-Style, wobei die Level ultra lang gewesen sind. Die hätten gerne ein bisschen kürzer sein können. Und hier, ja, ich werde mal gucken. Ich habe gerade auch viel auf dem Zettel, was so aktuelle Spiele angeht. Aber ich habe schon Bock drauf. Und ich meine, dieses gute alte Gears of War-Gefühl hat man ja auch schon lange nicht mehr gehabt in der Form mit den Production Values dann umgesetzt, bis mal das ganz neue Gears of War kommt. Dieses E-Day ist ja noch ein bisschen...
Ja, genau. Ich fand das 5er echt super. Ich freue mich da sehr drauf auf das nächste. Aber das auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gutes Überbrückungsspiel jetzt hier. Du würdest wahrscheinlich auch auf PlayStation spielen. Wäre das bei dir ein PC-Spiel?
Ja, wäre ein PC-Spiel und ich muss da auch ganz archaisch antworten. Spricht mich total an. Hm. Ich finde es schon, auch jetzt zum Zugucken, es ist splattert, es ist viel los. Ich finde es schon ganz gut. Also ich bin auch nicht so im Warhammer-Universum. Ich finde aber dieses Universum schon spannend und interessant. Und werde das auf jeden Fall auch mal im Stream nochmal auspacken, wie weit ich dann, also wie lange es mich dann unterhält, das wage ich zu bezweifeln, keine Ahnung. Aber nochmal ein bisschen Zeit investieren, bin ich schon dabei.
Das ist eine schöne Überleitung, die du mir gebaut hast, lieber Krogi, wo du gerade Splatter gesagt hast und wie lange dich Sachen unterhalten. Wie lange hat dich denn Squirrel with a Gun unterhalten? Das war so ein Spiel, ich habe das letztens mal im Trailer gesehen, dass das rausgekommen ist auf dem PC, für die Konsolen kommt es erst noch. Und da habe ich gedacht, ja gut, das ist wieder so ein Spiel in der Tradition von Goat Simulator, von Maneater oder Octodad, halt irgendein Bullshit mit Tieren. Meine Frage an dich ist jetzt, ist das mehr als ein Gag? Also trägt das auch ein Spiel? Und was für eine Art von Spiel ist denn das eigentlich?
Okay, das sind mehrere Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Also du spielst dieses Eichhörnchen, was du da gerade siehst. Und es gibt auch eine irgendwie wahnsinnige Story, die natürlich Quatsch ist, die ich auch gerade nicht wiedergeben kann, weil ich sie selber nicht gecheckt habe. Aber dieses Eichhörnchen bringt halt Agenten um mit Waffen, mit Gadgets und kann sich durch diese Waffen und Gadgets durch diese Welten bewegen. Und man sieht es ja schon, du hast eben diesen Goat Simulator Vergleich gebracht. Es fühlt sich wirkt exakt genauso an, tatsächlich. Du hast absurde Levels mit verrückten NPCs, mit Gegnern. Und es ist sehr, was soll sagen? Also der Anfang, da habe ich erst gedacht, okay, das hältst du nicht länger als 10 Minuten aus. Und wenn ich das schon sage, so spricht mich ja eigentlich total an, dann habe ich gedacht, okay, dann ist das irgendwie Crap. Dann war ich aber an einem Punkt, wo ich gecheckt habe, jetzt kriegst du neue Waffen, du kannst mit Waffen springen, ne? Dieses Eichhörnchen schießt dann nach unten, dann springst du höher, das ist irgendwie eine ganz schöne Idee. Und dann auf einmal sammelst du Nüsse ein und auch goldene Nüsse. Und du kannst diese goldenen Nüsse investieren und auch die anderen Nüsse in bessere Gadgets. Und diese Gadgets hast du dann zukünftig, wie zum Beispiel so ein kleines ferngesteuertes Auto. Mit diesem ferngesteuerten Auto kannst du in einen kleinen Skatepark fahren. Du hast dann innerhalb dieser Welt verrückte kleine Areale mit dem typischen Amerikaner aus Texas, der alles abknallen will. Oder du hast einen deutschen Panzerfahrer, der irgendeinen Scheiß macht. Also das ist alles schon ganz schön inszeniert. Du hast auch Bossfights. Ich habe aber noch nicht den Reim drauf, für wen dieses Spiel eigentlich ist. Also das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich weiß nicht, was es sein will. Kann ich euch nicht sagen. Also
das wäre nämlich jetzt immer meine... Entschuldige, es sieht sehr danach aus, der Joke war vorher da und dann das Spiel. Vielleicht tue ich dem Unrecht. Also es sieht auch nach Spaß aus, auch was ich mal ausprobieren würde. So alles aus dem Asset Store zusammengekauft. Die haben irgendwo ein lustiges Eichhörnchenmodell gesehen und dann sich gedacht, was können wir für ein Spiel draus basteln. Also vielleicht tue ich dem Spiel Unrecht, aber es sieht sehr zusammengekauft aus.
Ja, ich glaube, das kannst du schon so mit ganz gutem Gefühl so sagen. Also es spielt sich auch ganz gut. Ne? Man gewöhnt sich an diesen kleinen... quirligen Freund und das ist auch sehr quirlig vom Movement, also der ist sehr flott. Diese Sequenz habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weiß ich nicht, wie man das schafft.
Undercover.
Ja, genau. Und du hast auch tolle, tolle Spielmechaniken drin, die wirklich irgendwie ganz, ganz schön sind. Mich hat es aber dann nach 2 Stunden verloren, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe das Spiel in Skill Arena, ne? Da ist es total cool für. Das macht auch für einen Stream sicherlich auch Laune. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie einem dafür verlangen. Ein Zwanni?
Ja.
Ja, für ein Zwanni ist es gut.
Da war auch so die 2 Wochen im Streams überall und dann nie wieder gesehen.
Ja.
Ich habe es bei Viet mir angeschaut, obviously, wieder eben zu erkennen, weil da habe ich ein bisschen auch was rausgeschnitten. Ich glaube, dass so Sachen wie diese, du hast eben gesagt, das hattest du bei dir noch nicht, so diese Kill-Sequenzen, die dann immer so ablaufen, das nutzt sich doch super schnell ab, oder?
Ja, klar. Also die kam bei mir noch nicht, aber alles andere, ja klar. Also wiederholt sich alles... zuhauf. Aber du sammelst dann eben diese Nüsse, um bessere Gadgets zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich Looten in Reinstform so. Ne? Okay. Das holt einen ja schon noch kurz ab, weil man sagt, okay, ich sehe da, also die sind ja auch sehr random platziert, diese Punkte, diese Spawn-Punkte. Das sind ja immer nur so kleine Quadrate und da ist dann dein neues RC-Auto oder was auch immer. Und da steht dann, okay, du brauchst jetzt 16 goldene Nüsse und 200 normale. Das dauert einen Moment, aber das holt dich schon ab, weil du sehen willst, okay, wie fährt denn jetzt ein Eichhörnchen an diesem Auto durch die Gegend? Mhm. Aber irgendwann war es mir dann halt irgendwie doch zu viel. Also. Ja.
Also auch wenn du jetzt sagst, es ist schwierig zu beschreiben als Spiel, würdest du sagen, es ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, hey Krogi, soll ich mir das kaufen? Mhm. Ist es eher ein Shooter, ein Jump'n'Run oder ein rätsellastiges Spiel?
Von allem ein bisschen tatsächlich. Und wenn du mich fragst, soll ich das kaufen, würde ich sagen, nee, hol dir lieber Goat Simulator, das macht mehr Spaß.
Okay.
Also kommt das Remaster, das Remake raus. Haben Sie das nicht angekündigt?
Ja, genau. Ja, mit einem geilen Trailer. Das war ganz witzig, muss ich sagen. Also das hat mir mehr Spaß gemacht. Weil da waren eben innovative Ideen, die man so noch nicht kannte, außerdem ist es noch absurder. Also ich finde, die Idee ist natürlich cool zu sagen, es hat ein Eichhörnchen eine Waffe, aber es spielt sich dann halt nicht so. Also hätten sie vielleicht mehr sich an einem Max Payne orientieren können mit irgendwelchen Bullet-Time-Sequenzen und irgendwie noch cooler Moves oder so, aber das hat nicht so funktioniert.
Das ist mehr als eine Person gewesen, die das entwickelt hat. Mal gucken, wie das da irgendwo... DD Creations LLC, haben die sonst was gemacht? Oh nee, das ist ein Publisher, der mich hier bei Steam rausgehauen wird. Overthrown, Wild Bastards, wahrscheinlich sind das verschiedene kleine Entwickler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein ultra großes Team gewesen
ist. Ja, und dafür ist natürlich schon polished und sieht gut aus. Es stürzt auch nicht ab und hat auch keine Bugs gehabt und so. Das kann man schon spielen für ein 20. Ey, wer Eichhörnchen liebt und Bock auf Waffen hat, vielleicht ist das eure Kombination.
Das ist ein schönes Fazit, dass man nicht unter sehr viele Spiele so schreiben kann. In der Form, es gibt nicht so viele Eichhörnchen in Spielen. Ja. Wir machen mal eben weiter. Das ist ein Gregor-Thema. Da weiß ich, dass du dich schon sehr viel damit befasst hast. Ja. Ich mich auch. Ich habe es auch gespielt, weil ich mich auch sehr darauf gefreut habe. Es ist mal wieder eine Retro-Spielesammlung von Capcom. Und zwar trägt die den sehr langen Namen Marvel vs. Capcom Fighting Collection Doppelpunkt Arcade Classics. Gregor, was für eine Spielesammlung haben wir hier, für die ja immerhin 50 Euro aufgerufen werden? Was ist da alles drin?
Wenn du ganz hart sein willst, kannst du sagen, kriegst 6-mal das gleiche Spiel plus eine Punisher. Nein, aber es ist sehr übertrieben dargestellt. Gerade die Fighting Game Community hat sich ja ultra gefreut, dass diese Ankündigung kam, denn die Marvel und Capcom Crossover Games, also gab es seit den 90ern immer wieder so Spiele im bisschen so Street Fighter-Style, aber alles nochmal übertriebener und actionreicher dargestellt, wo die X-Men umgesetzt worden sind. Dann waren es auf einmal X-Men versus Street Fighter. Dann holen wir doch mal noch mehr Marvel-Charaktere dazu und mehr Capcom-Charaktere und zu diesen Crossover-Fightern, die eine ganz eigene große Fangemeinde haben. Ich kann jetzt vorab für mich schon mal sagen, ich war nie der allergrößte Fan von. Ich finde den Style geil und die haben das auch so Capcom-mäßig fantastisch umgesetzt. Ich bin ja so ein klassischer Street Fighter-Spieler mit so geerdeteren Moves in Anführungsstrichen. Mhm. Und die kamen mir immer so ein bisschen, ich weiß, ich tue den Spielen auch unrecht, aber so Button-Mashy vor. Du drückst die Knöpfe und dann kommt noch ein zweiter Charakter und der Bildschirm explodiert und 8 Millionen Farben sind dann überall. Wenn du das richtig aus dem FF drauf hast, dann kannst du es natürlich auch dann kompetitiv spielen und alles. Und dementsprechend, weil diese Games häufig nicht wieder angeboten wurden, die waren mal in Download-Stores und sind dann wieder verschwunden, weil diese Marvel-Lizenzen alle so teuer sind. Mhm. Wir hatten vor vielen Jahren ja mal den Versuch mit Marvel vs. Capcom Infinite zu MCU-Zeiten bereits. Ja, oh, wir wollen mal das reviven, das hatten wir von Anno dazu mal noch gehabt und das hat leider nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, weil Marvel auch sehr enorm starke Forderungen jetzt gerade stellt, von wegen aus welcher Charakter darf das sein, wie mischt ihr das zusammen. In den 90ern war das alles noch, da mussten wir nicht auf die Filme achten, da kann alles von den X-Men rein und die obskuren Comic-Charaktere und die Capcom-Leute können sich da richtig austoben. Und Capcom macht aktuell ja sowieso ultra viele dieser Collections, was ich auch ganz geil finde eigentlich. Die Ace Attorney Sachen alle nochmal raus, so viele Fighting Game Collections. Der andere ist ja auch nochmal für nächstes Jahr angekündigt mit Capcom vs. SNK und dem Power Stone Spielen. Und hier hast du die 6 Fighting Games, die so entweder Marvel-Charaktere oder Crossover hatten, sowas wie X-Men Children of the Atom, wo nur X-Men dabei sind, bis zu den Marvel vs. Capcom 1 und 2, die dann so die größten Roster haben. Gerade Marvel vs. Capcom 2, du hast so ultra viele Figuren, kannst Dreier-Teams zusammenstellen. Alles in der guten, typischen Qualität umgesetzt. Du kannst sehr viele Einstellungen machen, hast Quick-Saves, die gemacht werden können. Kann alles online gespielt werden mit Rollback-Netcode für die Leute, denen das wichtig ist, mir persönlich nicht. Aber das ist ja auch ganz cool. Wobei das jetzt im Moment noch nicht so zu 100% anscheinend funktionieren soll, obwohl auch jetzt so plattformübergreifend, dass das sowieso nicht funktioniert, dass man je nach dann Plattform gucken muss, wie man dann online spielt. Und als Bonus haben sie noch das Punisher Beat'em'up reingetan, einfach weil es auch eine Marvel-Lizenz ist und das sonst irgendwo erschienen ist, was dann so sich ein bisschen spielt wie Final Fight dann ungefähr. Der Preis ist ein bisschen happig, 50 Euro insgesamt dafür, wo für insgesamt 8 Spiele dann, nee, 7 Spiele sind es, also 6 Fighting Games und das Punisher. Aber da muss man auch bedenken, dass wahrscheinlich Marvel so einen guten Teil davon mitnimmt.
Vom ja. Grund. Wie gefällt dir denn das Punisher? Ich kannte das vorher nicht. Ich finde, also das hat jetzt kein herausragendes Feature, aber ist schon ein schönes Beat'em'up, einfach so aus der damaligen Zeit.
Ja,
ich habe ein paar Level gespielt.
Man erkennt auch so ein bisschen so, gerade wenn du hier die brennenden Charaktere siehst, das ist schön aus der Final Fight Schule, aus der klassischen wahrscheinlich, wo die auch nochmal ein bisschen mit so sich abgeschaut hat. Es fühlt sich ein bisschen steif an, verglichen mit anderen, hatte ich den Eindruck, und erstaunlich brutal.
Hab ich auch gedacht.
Also gerade im Intro, ja, hier wurde von Gangstern die Familie von Frank Castle umgemäht und da siehst du dann Frau und Kind blutend auf dem Boden Boden liegen. Du nimmst Schusswaffen in die Hand im Spiel und es splattert Blut überall.
Ja, auch, dass du einen Flammenwerfer benutzt, ist jetzt auch nicht so beat'em-up-typisch unbedingt.
Jetzt bin ich dabei. Jetzt bin ich interessiert.
Ja, genau. Und bei den anderen, ich kann das nur unterstreichen, was du geschrieben hast. Das sind im Grunde, ist es ein bisschen eine Evolution dieser Spiele, in denen, also mit Ausnahme von dem X-Men Children of the Atom, Capcom-Charaktere kämpfen halt gegen Marvel-Charaktere. Die Spiele werden immer aufwendiger, größer und besser. Muss schon sagen, dass ich gerade die späteren Sachen, also das eine kannte ich lustigerweise, das habe ich mal auf der PlayStation besessen, Marvel auch. Super Heroes. Ja. Das gab es damals dafür, aber gerade so nach hinten raus, die beiden Marvel vs. Capcom-Spiele, also Clash of Superheroes und New Age of Heroes, finde ich schon sehr, sehr gut tatsächlich. Also du merkst auch, wenn du die mal nacheinander spielst, dass die sehen alle ähnlich aus, aber so die Flüssigkeit, mit der sie sich spielen, die Bewegungsabläufe, die Art und Weise, wie du Moves miteinander verbinden kannst, da findet auf jeden Fall schon ein Fortschritt über die Spiele hinweg statt. Und gerade die späteren Sachen, ich weiß, dass die Leute sich immer gewünscht haben, dass es eben nochmal Marvel vs. Capcom 2 neu gibt. Ja. Das jetzt mit Online-Modus zu haben, ist jetzt das, was hier kommt. Das ist schon ein Tip-Top-Spiel, aber stimmt dir zu, 50 Euro für 7 Spiele ist sicherlich schon auch... Die lassen sich das schon gut bezahlen.
Ja. Was du gesagt hast, die Progression, man spürt sie auf jeden Fall. An sich kann man sagen, dass Marvel vs. Capcom 2 da natürlich das beste Spiel da drauf ist. Ich hatte hier, man sieht es hier auch bei der Footage, die Leute die Videoversion gerade schauen. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist. Das war ja auch so ein Game, was dann um die Dreamcast-Zeit rausgekommen ist. So Dreamcast PS2-Titel in den Arcades gewesen, also höhere Auflösung. Das Gefühl, dass die Pixelfiguren da grobschlächtiger sind, so wie sie es dargestellt haben. Okay. Keine Ahnung, ich habe die alten Versionen nicht mehr. Deshalb kann ich die noch einen Röhrenfernseher anmachen zum Vergleich. Aber ich denke, wenn ich Marvel vs. Capcom 1 in der Collection anmache, sehen die Figuren mir ein bisschen crisper aus, so von der Auflösung. Aber das kann ein absoluter subjektiver Eindruck sein. Das werden wahrscheinlich die Spezialisten da draußen sagen können. Es ist interessant, dass wir aber jetzt in diesen Collections tatsächlich mal einen Titel aus der Generation sehen, weil die hatten wir ja sonst gar nicht gehabt. Da ist ja viel Schluss dann gewesen, so Mitte 90er, Konsolen, Arcade, hauptsächlich Pixel-Games. Und jetzt fängt Capcom auch an, tatsächlich polygonale Titel mit reinzubringen, weil die Hintergründe zum Beispiel alle aus Polygonen sind. Mhm. Das werden wir ja bei der nächsten Collection dann sehen, wie so Power Stone und die anderen Sachen werden.
Bist du ein Fighting-Game-Fan eigentlich, Grogi?
Ich finde Fighting-Games cool, weil... Aber ich bin kein Spieler, der Fighting Games lernt. Also ich gucke mir dann die Standard-Moves an und dann spiele ich das eine Stunde und dann hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Aber mir ist ja vollkommen klar, jetzt auch auf der Gamescom hatten wir ja auch dann die ganzen Competitions da am Start, dass du das auf ein sehr eloquentes Level bringen kannst mit Fighting Games. Und da bin ich nicht der Richtige
für. Das stimmt, ne? Man sollte sich nicht aber sagen, dass man es unbedingt dahin bringen muss. Also Fighting Games, klar, Multiplayer, du hast aber Leute, die dann so enorm in die kompetitiven Sphären dann abgleiten. Das ist nicht mehr so, dass du einen Freundeskreis hast und alle ganz unterschiedliche Skill-Level haben, dass man so immer mal so Matches am Wochenende machen kann. Hier gehst du einmal online, kriegst du sofort die Hucke vollgehauen von den Experten. Ja. Wenn du im lokalen Multiplayer oder, ich mache die Dinge immer noch Singleplayer-mäßig, ne? Ich gebe mir gerne einen Charakter und spiele da mal durch, schau mir an, wie es funktioniert. Ich lerne so viel, wie ich lernen möchte und dann ist auch gut. Ne? Mhm. Es ist cool, den Experten bei der Gamescom zugeschaut zu haben, weil es ist so absolut spannend, aber ich weiß, es ist nichts, was mir Spaß auf dem Niveau macht, das zu lernen.
Würde ich absolut teilen und unter dem Aspekt finde ich Fighting Games schon ganz interessant und bin dann auch tatsächlich Team Singleplayer.
Okay.
Und einfach an, was da abgeht. Aber natürlich, wenn du, ich glaube, Fighting Games sind doch so tief verankert im Videospieluniversum, wenn du früher irgendwie gezockt hast mit einem Kumpel mal, dann hat es am meisten Spaß gemacht, ein Fighting-Game gespielt hast.
Das stimmt. Das
ist doch klar.
Street Fighter 6 hatte den tollen Story-Modus, diesen World-Tour-Modus.
Ja.
Den fand ich Hammer, der war was schon Like a Dragon-Style, weil das ja auch, Like a Dragon ist ja auch die moderne Art der Beat'em-Ups von früher, nur mit ein bisschen mehr Story dann dazwischen. Und sowas funktioniert da echt gut. Ne? Mhm. Also solcher Content gerne extra, zusätzlich natürlich, man muss in erster Linie die Multiplayer-Fans und die Fighting-Game-Community dann bedienen, weil die das Herz sind und das Genre am Leben halten. Aber denk gerne auch an uns Online- und Multiplayer-Spieler.
Alright, dann habe ich was Passendes für euch als alte Singleplayer-Fans. Ich habe nämlich noch ein altes Adventure mitgebracht in einer Neuauflage. Das habe ich jetzt gerade mal gespielt. Ihr kennt bestimmt beide ja Sam & Max, ne?
Ja.
Seid ihr Fans von Sam & Max?
Ja, ich habe alle bis auf das letzte, ne? Das, wie sie jetzt neu aufgelegt haben von den drei Telltale-Spielen,
genau,
oder?
Die Geschichte von Sam & Max ist einigermaßen kompliziert dann später, weil es gab ja dann zu Telltale-Zeiten, noch bevor die The Walking Dead und sowas gemacht haben, keine Neuauflagen, sondern drei neue Staffeln, die gemacht haben, damals als Episodenspiele. Wir sehen hier einmal einen Trailer, der quasi die ersten beiden Staffeln zeigt, dieser Telltale-Spiele, in wiederum einer Neuauflage, die jetzt gerade ein Studio gemacht hat, was sich erst vor ein paar Jahren gegründet hat. aus Leuten, die früher bei Telltale mal gearbeitet haben. Telltale existiert ja nur noch als Name. Mittlerweile, das Studio selber gibt es ja nicht mehr. Und ich habe diese Spiele damals ignoriert. Die sind überwiegend so aus den Nullerjahren, so bis 2010. Da sind diese drei Staffeln erschienen. Habe die jetzt mal nachgeholt, weil jetzt gerade der aktuelle Anlass war, dass die dritte Staffel gekommen ist. Da haben wir danach dazu auch noch einen Trailer, The Devil's Playhouse. Da habe ich das gemacht und ich muss sagen, die sind erstaunlich gut.
Ja, okay. Nee, die habe ich nicht gespielt.
Ich habe die ersten beiden Staffeln damals gespielt. Die dritte, ich hätte mir auch irgendwann mal dieses große Paket geholt, nachdem die dann alle fertig waren. Die dritte liegt bei mir immer noch bei Steam da drauf. Und ich glaube, ich habe das jetzt hier auch auf der Xbox nochmal bekommen als Version, das anzuschauen. Ich fand die damals auch ziemlich gut. Also das originale Sam Max ist ein Favorit von mir, von LucasArts. Wobei du sehr auf diese sehr verquerte Comic-Logik, dann du musst ein Verständnis dafür haben. Wie funktioniert es nochmal mit Bigfoot und dem großen Wollknäuel der Welt und alles? Die Telltale-Staffeln, wenn man Telltale heutzutage hört, denkt man mehr The Walking Dead oder das Fable-Spiel, wäre es nochmal Wolf Among Us und so weiter. Also mehr so Reaktionstests,
genau.
Richtung. Das sind noch richtige Adventures.
Ja, das da war ich auch überrascht von. Ich hatte das vergessen. Genau, das sind klassische Adventures, die aber jetzt in den Neuauflagen halt auch gut an Controller und so angepasst sind, Grafik ein bisschen schöner, wo du wirklich auch mehr überlegen musst und nicht nur so, okay, du sprichst mal mit jedem und dann machst ein Quicktime-Event und dann geht's weiter. Und ich mag das tatsächlich auch. Also damals fanden wir das doof, dass diese Spiele alle so in Episoden rauskamen, weil dann hat sich irgendwie was verzögert, dann hast du Wochen oder Monate gewartet auf den nächsten Teil. Aber heute, wenn das alles zusammengefasst ist, mag ich das eigentlich, weil du nicht solche, Mammuträtsel, sowas von wegen, okay, Monkey Island Beispiel, wir sind auf der ersten Insel und du sammelst dann 6 Stunden lang 12 Teile zusammen, um ein Rätsel zu lösen, sondern das sind alles relativ kompakte Sachen, weil die eben wissen, okay, so eine Episode, die soll nur 2 Stunden lang sein und deswegen kommt man irgendwie immer ganz gut voran.
Ja.
Ich kann da echt nur eine Empfehlung für aussprechen, wenn man Lust mal wieder hat auf ein älteres klassisches Adventure. Die sind nicht auf Deutsch vertont, aber dafür Englisch sehr gut. Sind auch lustig, ein bisschen natürlich so diesen bisschen oldschooligen Humor, den Sam & Max halt damals auch schon hatten. Also so ein bisschen politisch inkorrekt teilweise auch, aber ich mir hat es gut gefallen,
das nachzuholen. Die frühen Telltales eben vor Walking Dead, das waren ja auch dann ehemalige Leute, die von LucasArts rübergekommen sind, die das gemacht haben. Und Sam Max, die alten Episoden, ich würde jetzt endlich mal gerne mal die dritte nachholen. Gab es ja auch eine VR-Ausgabe nochmal davon, ne? So ein spezielles VR-Abenteuer. Das wäre zum Beispiel auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich VR mir dann nochmal anschauen würde. Checkt auch gerne mal Back to the Future aus. Das ist ja quasi das Back to the Future 4, was auch ganz cool gewesen ist. Oder das Monkey Island, was dafür rausgekommen ist. Das Gute daran ist zumindest, auch wenn nicht jede Episode gleiches Niveau hat, du merkst in den mittleren Episoden, dass jetzt so ein bisschen hier die Story ein bisschen gestreckt wird ab und zu mal, aber es arbeitet wie so eine TV-Serie immer auf so gewisse Höhepunkte.
Ja.
Das heißt also, du hast immer so einen gewissen Spannungsbogen, wo du das mal für ein paar Stunden spielen kannst. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich nicht mehr monatelang zwischen einer Episode warten muss, um das zu machen. Und es ist sehr gut, dass diese Spiele erhalten sind. Man möchte nicht mehr die alten PC-Versionen oder noch Gott bewahre die Wii-Fassung von der ersten Staffel sich dann angucken. Das war damals ganz groß in den ersten Game One-Folgen gefeatured.
Okay.
Ja, da hat Simon große Beiträge drumherum gebastelt, weiß ich noch. Hm.
Interessieren die dich, die Spiele?
Bis eben nicht.
Okay. Ehrlich.
Aber ihr habt es mir gerade schmackhaft gemacht, weil ich natürlich auch Kind der LucasArts-Games bin von früher, weil ich eben auch einen älteren Bruder habe und erst einen Amiga 500 und da liefen immer diese Art von Spielen, ne? Also die ganzen Indie-Titel früher und dann natürlich Monkey Island 1 und 2, das war ja immer wild. Und dann später ging es mit dem PC weiter und dann gab es auch Sam & Max bei uns. Und das hat mich schon interessiert. Aber diese Telltale-Games damals, ich glaube, das war eine Zeit bei mir, da war ich gar nicht so Videospiel interessiert.
Mhm.
Also es ist einfach an mir vorbeigegangen und hat mich nicht abgeholt. Und da du jetzt sagst, ey, das ist schon cool, macht schon Laune und du das auch nochmal bekräftigst, also es würde mich, glaube ich, schon abholen. Soll ich mal machen?
Ja, bei Checkout, wenn es Tales of Monkey Island, glaube ich, ist es, und Back to the Future noch gibt.
Ich hätte die gerne auch in Neuauflagen, also gerade das Tales of Monkey Island. Aber ich glaube, das ist rechtetechnisch ein bisschen schwieriger.
Ich habe Back to the Future bei mir, ich habe sowieso dann auch in verschiedenen Versionen, ich habe das bei mir in meiner Xbox-Game-Liste drin, weil es wahrscheinlich mal in Xbox with Live Gold oder so dabei gewesen ist. Ich kann es runterladen, aber nicht starten auf der Series X, warum auch immer.
Wahrscheinlich ist es nicht kompatibel einfach, oder?
Ich kann es runterladen. Das ist anscheinend wohl auch Xbox One-mäßig, aber dann sagt er irgendwas von wegen Lizenzen, vielleicht weil mein Xbox hier Game Pass ausgelaufen ist.
Okay.
Ich das über Live Gold freigeschaltet habe. Also checkt mal eure Archive, ob da noch was drin ist. Die Spiele sind ganz cool.
Vielleicht ist dein Fluxkompensator kaputt.
Das ist wahrscheinlich, ja. Ich habe nicht genug Mr. Energy nachgekippt oder so.
Doppelschein.
Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein kurzes Päuschen. Wir haben nämlich noch eine echte dicke Liste an Spielen vor uns. Da schnaufen wir einmal kurz durch und dann geht's hier weiter mit dem Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und ich merke gerade, es bleibt noch ein bisschen retro-mäßig bei uns. Wir haben nämlich noch ein anderes schönes neues Spiel gefunden, wo ich sagen muss, ich habe das, glaube ich, verwechselt, offen gesagt. Ich habe die ganze Zeit irgendwie an Last Ninja oder an irgendein anderes Ninja-Spiel gedacht, von dem das eine Neuauflage sein könnte. Es geht um Shadow of the Ninja Reborn. Jo. Frage an dich jetzt mal einleitend, also ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich wusste es auch nicht. Shadow of the Ninja, von wann ist dieses Spiel und für welche Plattform ist es erschienen, das Original?
Fragst du mich jetzt?
Das frag ich dich.
Was ist das jetzt für
einfach einen Tipp abgeben.
Für eine Abi-Prüfung. Das kommt aus dem Jahre...
Eine 2000-Punkte-Frage beim Nerdquiz.
Also aus dem Jahr 1984 kommt das?
Na.
Ja, gut. Und es erschien natürlich für... ich weiß es nicht, keine Ahnung, Mann.
Kein Problem. Es ist ein Famicom-NES-Spiel von 1990. Mhm. Ich habe das Gefühl, Gregor kennt es besser als ich.
Ich kenne es einigermaßen, ja, weil ich ja dann viel nochmal in den alten Bibliotheken mir da Sachen angeschaut habe. Ich glaube, Blue Shadow hieß es in Europa, wenn ich mich nicht irre, hatte verschiedene Namen in den verschiedenen Regionen. War so ein Ninja Gaiden-Style-Spiel, aber nicht von den Ninja Gaiden-Leuten. Wenn man nur das Spiel damals auf dem NES gesehen hätte, hätte man gedacht, okay, es ist Ninja Gaiden.
Ja.
Das sieht sehr danach aus.
Auch so schwer
aus.
Wahrscheinlich, ne? Oder?
Ich weiß nicht mehr, ob es genauso schwer war, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative gewesen, okay, die man auf dem NES damals spielen kann. Das Gute ist jetzt hier, die Neuauflage habe ich noch nicht groß spielen können. Ich habe die Switch-Version einmal kurz angemacht, da kannst du gerne gleich ergänzen, Fabian. Bin mit der Steuerung noch nicht ganz so zurechtgekommen, aber das ist ja aus einer Reihe dieser Neuauflagen von so Classic-Games, die wir bekommen haben, von den Leuten, die so Pocky und Rocky neu gemacht haben, Wild Guns und ich glaube Ninja Spirits, was ich durchgespielt habe, noch in der Neuauflage. Und gerade die sind allerseits visuell ziemlich der Hammer, finde ich immer. Muss man mal gucken, ob das spielerisch auch zusammenpasst, kannst du gerne gleich
was sagen. Ja, es hat jetzt halt so einen 16-Bit-Art-Style. Sieht wirklich sehr schön aus, schön animiert, auch schöne Hintergründe. Bisschen erstaunt darüber, dass man für, also korrigier mich gerne, Gregor, es ist ein vergleichsweise unbekanntes 8-Bit-Spiel, weil es eben auch nur auf dem NES war, dass man da so einen relativ großen Aufwand jetzt betreibt, um das neu zu veröffentlichen. Gibt es für alle Plattformen, kostet 20 Euro und jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das Original schwer war, diese Neuauflage ist super schwer.
Oh, okay.
Ich habe da echt, also es war am Anfang ein bisschen Trailer-Footage, der Rest ist jetzt so auch von mir gespieltes Material. Hab mich da echt durch diese Stages ganz schön durcharbeiten müssen, weil das durchaus knifflig ist. Du hast eben verschiedene Waffen, kannst auch extra Waffen aufsammeln. Hier würde ich sagen, es ist ein bisschen seltsam. Ihr seht es unten links in der Ecke. Da ist diese horizontal angeordnete Reihe an extra Waffen. Oh. Schaltest du nicht einfach durch, sondern du musst dann, das hast du vielleicht auch eben mit der Steuerung gemeint, Gregor, du musst dann eine der Schultertasten gedrückt halten und dann die so in Echtzeit nach links und rechts durchschalten, welche extra Waffe du benutzen willst. Man sieht das da so ein bisschen. In der Zeit steht man halt immer rum und ist verwundbar. Das hat mich sehr viel Gewöhnung gekostet, mich da reinzufinden. Ich weiß nicht genau, warum man das so gelöst hat, aber ansonsten, das ist natürlich ein typisches Spiel, was keine 10 Stunden lang ist. Es hat eine Handvoll Stages, aber man sitzt da schon eine ganze Weile dran. Auch echt schwierige Bosse. Ich habe zwischendurch mal bei einem Boss dem Typen von der PR-Agentur geschrieben, ob er mir glaubhaft versichern kann, dass schon irgendjemand es geschafft hat, diesen Boss zu besiegen. Eine halbe Stunde später hatte ich es selber dann auch geschafft. Also es ist nicht der hier, der ist Billo. Aber es ist wirklich schwer, aber wenn man Bock hat auf so oldschoolige Action und sagt, man kommt auch so aus der 16-Bit Super Nintendo, vielleicht auch Amiga-Zeit, dann ist das ein sehr, sehr schön gemachtes, aber wirklich sehr kniffliges Action-Spiel.
Das ist ein Super Nintendo ursprünglich.
Nee, NES.
NES davor noch.
Genau, okay. Das sieht auch eher NES-mäßig im Original aus. Mhm. Und die haben das eben quasi eine Generation aktualisiert für diese Neuauflage. Ja. Ich glaube auch immer 16-Bit ist sehr viel besser zu verkaufen. Dieser Boss, der ist super ätzend. 16-Bit kannst du viel besser heute vermarkten als 8-Bit-Stil.
Ja, dieser, also alles so 8-Bit-Verehrung in Ehren. Wir haben das aber auch schon ziemlich ausgelutscht, das Konzept seit Shovel Knight. Ne? Das, ja. Oh, ein modernes Spiel, aber wie es ungefähr damals hätte sein können, finde ich auch gerade, wenn du solche Sequels oder Spiritual Sequels so machst im Geiste, Fortsetzungen, aber das Konzept nochmal ausweitest. Nimm auch gute Pixelgrafik, wenn du das machen kannst. Ist mir hier auch lieber, als wenn sie dann so 2,5D wie ist das nochmal, Mighty Number 9 Style oder sowas dann da umsetzen. Gib mir dann lieber sowas. Ein Eindruck, den ich bei der Switch-Version kurz hatte, war zumindest, ich meinte, die Steuerung allgemein war ein bisschen träge. So wie die Charaktere springen, wie sie sich so nach links und rechts bewegen. Vielleicht war es auch irgendwie, weil ich die Demo da ausprobiert habe und meine Joy-Cons nicht mehr so richtig wollen. Aber ich muss es mal auf einer anderen Plattform probieren. Das war für mich vielleicht so, nee, ich lasse es erstmal.
Ja, du hattest mir das schon mal im Gespräch vorab erzählt. Mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Also gerade hier auch bei dem Boss, den wir gesehen haben, da musste man sehr, sehr akkurat über diese Schwertschläge springen. Also das ging bei mir.
Okay.
Aber, ja, vielleicht nur ein bisschen reinfuchsen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf so ein altmodisches 2D-Ninja-Spiel, gibt es jetzt für alle Plattformen. Shadow of the Ninja Reborn. Guckt da mal rein. Ich glaube, es gibt auch eine Demo, kann das sein?
Demos gibt es, genau. Demos gibt es auch auf allen Stores und ich habe auf die Xbox-Version, also in die werde ich da mal vernünftig reinspielen. Ich mache die allgemein, die Neuauflagen, wie gesagt, gerne von dem Developer. Muss man gucken, inwiefern das so modernisiert wurde. Bei den meisten hatte ich auch immer so ein kleines Ärgernis. Ne? Pocky und Rocky sieht so gut aus, aber ich kann solche Spiele nicht mehr spielen, wenn sie nicht Twin-Stick sind.
Ist auch nicht so ein gutes
auch,
Spiel.
Wenn das Original kein Twin-Stick war, aber ja,
Pocky und Rocky. Also ist es schon okay, aber ich bin auch aus heutiger Sicht, es sieht schöner aus, als es sich spielt, meiner Meinung nach.
Ja, wenn du dich auf diese Unzulänglichkeiten einlässt, das, was du gesagt hast mit den Waffen durchschalten, vielleicht ist es ja so ein bewusstes Ding, aber es wirkt im ersten Moment komisch, wenn du eh L- und R-Buttons hättest, womit du dich Waffen wechseln kannst und das instant machen kannst.
Mhm. Gut, ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Thema weiter. Ich möchte einmal noch mal eine Lanze brechen für diese Neuauflage, einfach auch, weil sie mich nichts gekostet hat. Und das gilt wahrscheinlich für viele von euch da draußen, auch für euch beiden. Ihr werdet auf irgendeiner Plattform Doom 1 und Doom 2 sitzen wie jeder. Und jetzt im Rahmen der, ich glaube, es war die QuakeCon, kann es sein?
Das kann sehr gut sein, da kommen ja immer mal solche Überraschungen.
Hat Bethesda mal wieder diese Spiele geupdatet als kostenloses Update, auch für alle Leute, die sie schon haben. Ist quasi ein Re-Release von Doom 1 und Doom 2 quasi in ein Spiel kombiniert mit einer Menge Updates und zusätzlicher Kampagnen, darunter auch eine ganz neue Kampagne. Es gibt optional einen neuen Soundtrack, den man auswählen kann. Es gibt je nach Plattform, wir sehen es hier auch, 4K bis zu 120 Hertz, natürlich nicht auf der Switch, die ist dazu technisch nicht in der Lage, da gibt es da gar keinen Ausgang, der das könnte. Aber prinzipiell 4K 120 ohne PS5 Pro möglich bei dieser Neuauflage. Und ich sag's mal, wie es ist, ich habe diese Spiele Doom 1 und Doom 2 einfach schon 100-mal gespielt. Ich kann mich aber immer hinsetzen und sagen, ey, so die ersten Level von Doom 1 nochmal spielen, das macht mir immer noch einfach mega Bock. Ich finde es geil, das Spiel.
Ja, na klar, das ist auch gut gealtert. Ich finde, selbst zum Zugucken gerade macht es Spaß. Also, ich finde, durch diesen neuen Grafik, bessere Auflösung und so, so ein bisschen mehr Übersichtlichkeit oder mehr Überblick über das Spiel, das gefällt mir. Ich habe es aber noch nicht gespielt, also die Neuauflage.
Mach das mal.
Ich hab's kurz mal angemacht. Also ich hatte auch dann, kostenlos zum Runterladen, weil ich ja auch schon auf der Switch, glaube ich, mir mal geholt hatte. Die Doom-Sachen war es auch dann nochmal drauf. Ich muss eh noch diese ganzen neuen Episoden nachholen. Ich glaube, die Sigil-Dinge sind ja auch mit drauf oder so. Ist das nicht das John Romero?
Ja, wir sehen es hier nochmal. Genau, Sigil ist das, was du meinst. Und das andere, was daneben rechts ist, Legacy of Rust, das ist quasi ganz neu. Und du kannst übrigens auch einfach, es gibt so einen Mod-Browser im Spiel, kannst du einfach quasi Mods direkt runterladen, was auch auf der Konsole geht. Also ich glaube, weiß nicht, das wird nicht das letzte Mal sein. Nächstes Jahr gibt es nochmal irgendeine neue Version von Doom 1 und Doom 2. Das sind einfach die Spiele, die es findet auch jeder mal geil, wenn da nochmal irgendwas dran überarbeitet wird. Und es kostet eben auch nichts. Ja, von daher kann man da irgendwie auch schlecht drüber meckern.
Sowieso ist es ja eh, ob es jetzt Doom oder die anderen Shooter aus der Ära sind, so die teilweise meist neu aufgelegten und gemoddeten, sowohl von offizieller Seite aus, so Bethesda und Night Dive Studios oder sowas machen ja auch tolle Arbeit. Die Quake Remaster waren ja auch großartig, ja, stimmt, gerade das Quake 2. Aber es gibt dann ja auch solche Sachen, so diese Software wie so GZ-Doom oder wie das alles heißt, wo du dann die ganzen anderen Shooter reinpacken kannst und auch schon 16K-Auflösung mitmachst, wo die Fangemeinde auch das modern spielbar machst. Also eigentlich bräuchte man das nicht, aber ist cool, dass es schon da ist, weil die Fangemeinde auch schon so sehr viel dann damit macht.
Das stimmt. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr gerne Multiplayer spielt, kann man hier auch mit 16 Leuten spielen, auch plattformübergreifend. Also auch das ist möglich. So viel zu meinem kurzen Liebesbrief an die alten beiden Doom-Spiele. Und ich würde sagen, wir kommen mal wieder zum etwas aktuelleren Thema, nämlich einem Spiel, was seit 3 Jahren jetzt schon im Early Access ist. Da würde ich bei anderen Spielen sagen, es ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, aber vielleicht wird es auch total poliert und wird dadurch immer weiter perfektioniert. Und du hast das reingereicht,
Cody. Ja.
Und dann habe ich mir das angeschaut, war ich auf dem offiziellen YouTube-Channel, habe in ein paar Videos geguckt. Das sieht ja hammerlustig aus.
Das ist hammergeil. Wir sprechen über Hellish Squad. Hellish, dann sieht schon im Hintergrund. Mhm. Hellish Squad. Vielleicht können wir parallel schon Bilder abfeuern, weil das hilft mir bei der Beschreibung des Spiels. Es sieht nämlich erstmal so aus, als hättest du ein Kampfspiel, eine Art Beat'em-up, nur mit Schwertern, was auch erstmal eine ganz gute Beschreibung dessen ist. Nur, es ist super realistisch gedacht. Das heißt, du hast, du triffst einmal deinen Gegner, dann hast du das Match gewonnen, sozusagen. Das machst du quasi dreimal, dann ist das Thema durch. Also du kannst deinen Gegner enthaupten, du kannst die Hände abtrennen, die Arme abschlagen, was auch immer. Es ist kein Spiel, wo es darum geht, möglichst oft auf deinen Gegner einzuhacken, sondern der Treffer zählt. Das da wie in echt, sage ich mal, auch. So stelle ich es mir vor, wenn du einen Schwertkampf hast. Und das ist deren Anspruch. Und du musst natürlich dementsprechend taktisch agieren und viel parieren und deine Attacke zur richtigen Zeit wählen. Und dabei haben sie fantastische verschiedene Charaktere. Zum Beispiel gibt es einen Kosaken mit Säbel, einen Husaren mit Degen. Es gibt schottische Hochländer, die ein Breitschwert nutzen. Den deutschen Fechter, der dann so ein Rapier hat. Den gibt es auch nochmal aus Frankreich. Und diese verschiedenen Waffen basieren dann eben auch auf den realen Techniken, die du dann eben, wie du dann eben so eine Waffe auch nutzen würdest. Und das ist ganz cool. Es gibt natürlich auch so einen betrunkenen Mönchen, der so ein bisschen Drunken Master Style hat. Und sie wollen auch für uns Singleplayer-Freunde, Gregor, sie wollen auch so Story-Modi einbauen. Da sieht man auch schon einen zu jedem Charakter. Aber da konnte man jetzt erst nur diesen ersten Story-Mode spielen von diesem Herren. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich nennt, aber da ging es darum, dass du einen Auftragsmord begehen sollst. Du kommst nur nicht zu diesem Mönch hin. Das ist nämlich ein Geistlicher, den du... Nee, Entschuldigung, du musst einen Geistlichen umbringen. Du kommst nur nicht in diesen Raum, weil er gerade einen Kranken betreut und er sagt, ich kann dir nicht die Tür aufmachen, du bist selber nicht geistlich, musst also einen anderen Geistlichen suchen, auf dem Weg wirst du überfallen, so Robin Hood-mäßig, ne? Die Brücken sind bewacht von irgendwelchen Leuten, easy Mod zu Bobby Lichtschwertern, klar, und dann holst du halt den Geistlichen, kommst in die Tür und dann muckst du ihn auch um. Es ist aber schwer, es ist kein leichtes Game, was man gerade denken mag, von wegen, jetzt kommst du da easy durch, sondern es ist wirklich hard to master und gar nicht mal so easy to learn. Also es ist wirklich ein schwieriges Spiel, macht aber tierisch Spaß. Das hat mich viel, viel besser unterhalten als Squirrel vs. Gun, obwohl ich weniger Umfang habe.
Bist du denn darauf gekommen, das zu spielen?
Im Rahmen unserer Mittelalter-Sendung letzte Woche bei Rocket Beans Home, da hatten wir in Extremo zu Gast und dann hieß es ja, gibt es nicht irgendwie coole Games und darauf bin ich dann, oder im Zuge dessen habe ich das dann gefunden und finde es richtig Hammer. Absolute Empfehlung für alle Leute, die Bock auf Schwertkämpfe haben und auch dem Brutalen nicht ganz so abgeneigt sind, weil brutal ist es auf jeden Fall.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir da Stück für Stück immer mehr erleben.
Sag da noch mal kurz, für die Leute, die jetzt vielleicht auch RBTV Home nicht gesehen haben, du hast ja schon erwähnt, das Spiel ist schwerer, als es aussieht und das habe ich auch häufig darüber gelesen, dass die eben sehr akkurat versuchen, die Führung dieser Klingen umzusetzen im Spiel. Ist das was man im PC eher mit einem Controller oder mit Maus und Tastatur spielt?
Nee, schon ein Controller-Game.
Und wie ist das dann umgesetzt? Also was machen die verschiedenen Controller-Tasten? Oder hat es eine Analog-Stick-Steuerung für das Schwert?
Es hat eine Analog-Stick-Steuerung tatsächlich. Und du hast ein Moveset, ähnlich wie man das eigentlich auch kennt in den ganzen Kampfspielen, die es ja schon gibt. Auch hier kannst du Kombos ausführen. Maßgeblich hast du aber hier diese sehr trägen, physikbehafteten Waffen, ne? Also du bist einfach nicht flott unterwegs, wenn deine Waffe schwer ist. Oder jetzt hier, ich weiß nicht, wie man diese Waffe nennt, mit diesem kleinen Hackeball, was er da hat.
Das ist ein Golfschläger, das war ein Achtereisen.
Ja, war ein Achtereisen, ganz genau. Und das fühlt sich dann schon träge an. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt ein ganz ungewöhnliches neues Steuerungskonzept erlernen musst. Also natürlich kommst du da schnell rein. Aber es geht mehr um diese Timings. Wie greift dein Gegner an? Wie blockst du? Wann hast du das Momentum, dass du eben deinen präzisen Schlag treffen kannst oder setzen kannst? Und das hat mir schon sehr gefallen. Also es ist halt es möchte eine realistische Waffenphysik haben. Mhm. Und das fühlt sich auch so an, muss ich sagen. Also es ist viel, viel besser als ursprünglich gedacht.
Mir ist es zu brutal, muss ich sagen. Obwohl ich Horror-Games und die anderen Sachen mache, ich meine, solche Spiele in der Vergangenheit gab es ja auch schon mal, so die Bushido-Blades und alles, diese One-Hit-Kill-Sachen machen aus einem Fighting-Game ein ganz anderes Genre, wie du es ausgeführt hast, Krogi, mit dem wesentlich taktischeren, wenn wirklich jeder Schlag der Tod sein kann oder enorm wehtun kann, gehst du ganz anders ran als hier rein und Kombo-Spam und alles drum und dran.
Ja.
Aber hier so, auch wenn das nicht ultra-ultra-realistisch, sagen wir mal, ausschaut, ist ja auch immer noch jetzt hier kein ultra-high-budget-Spiel, aber so diese, es fehlt so ein bisschen diese abstrakte Ebene, die du sonst bei Videospielgewalt hast. Und
ja,
irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, ob ich das wird mir unangenehm zum Spielen sein.
Ich finde das total nachvollziehbar, was
du sagst. Finde ich auch nachvollziehbar.
Weil es so sehr,
es ist sehr direkt. Also ja. es macht da kein Geheimnis draus, dass Schwertkämpfe nicht die freundschaftlichste Art der Kommunikation sind. Und das wiederum, ja, ich habe mich dann irgendwann, also ich habe damit nicht so ein großes Problem, sage ich mal, aber irgendwann überwiegt dann auch das Gameplay. Also du hast dieses Brutale, was irgendwie freut es dich auch, wenn du dann einen perfekten Stich landest, so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mich daran ergötze und sage, boah, ich spiele es jetzt nur, weil es so geil brutal ist, sondern es ist schon tatsächlich die Mechanik und das Erlernen der präzisen Abläufe, die dann im Vordergrund stehen, das finde ich ganz schön. Aber
damals bei GTA 4, wo man die Euphoria Engine das erste Mal gesehen hat, du fährst dann jemanden an und der sackt realistisch in sich zusammen und sagst, fühlt sich trotzdem irgendwie komisch an.
Ja, vor GTA 6 habe ich auch Angst, muss ich auch sagen.
Kannst du noch was sagen bei dem Spiel zu dem VR-Modus, den das hat? Hast du den mal ausprobiert?
Den habe ich nicht ausprobiert, nein, kann ich gar nicht zu sagen. Ich wusste auch gar nicht, dass es einen gibt.
Habe ich bei Steam gelesen, es hat einen optionalen VR-Support. Vielleicht ist das VR-Spiel deiner Träume, Krogi, von dem du noch gar nicht wusstest.
Meine Albträume meinst du?
Da steht immer dann der Helfer dann rumrum und bricht dir den Arm, wenn du verletzt wirst.
Ja, wahrscheinlich. Nee, das habe ich nicht ausprobiert, aber das, sollte ich mal testen. Vielleicht ist das was.
Alright, ihr könnt da auch mal reingucken, Hellish Quad aktuell noch im Early Access für PC. Jetzt springen wir kurz mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit zur Neuauflage eines weiteren Spiels aus der 360 PS3-Ära, das ich damals nicht so richtig gespielt habe. Es ist aber ein typisches Gregor Katsios-Spiel.
Wie kommst du denn darauf?
Naja, das Genre so, es kommt aus Japan, es ist Crazy Action. Ich dachte mir schon, dass du hier Lollipop Chainsaw Repop mitbringen willst. Ich habe sehr gemischte Sachen darüber gelesen, gerade über die technische Performance der Switch-Version und einige andere Sachen. Wie gefällt dir diese Neuauflage? Wie gut ist die gelungen?
Ja, mal ausführen. Ich habe damals das Spiel, das ist rausgekommen, ist getestet für Game One, hat es damals durchgespielt und also es hat so ein bisschen so ein Stein im Brett bei mir, weil es so viele meiner Regler sozusagen dreht. Einerseits hast du eben so Cheerleader, der mit Kettensägen Zombies kaputt säbelt, das ist schon mal als Grundkonzept hast du schon mal gewonnen. Es war eine Kooperation damals mit Suda 51 und James Gunn, also kennen wir heutzutage mittlerweile, der kreative Kopf in der Guardians of the Galaxy, gerade für das DC Universe unterwegs, hat die Peacemaker-Serie gemacht und so weiter. Und der hat immer so ein ganz eigenen Writing-Style, der hat quasi die Charaktere und die Story dazu geschrieben. Das hat mich immer so ein bisschen an Buffy the Vampire Slayer erinnert, was auch eine meiner Lieblingsserien ist. Und für das Konzept, so blöd es klingt, dass ein Teenager mit einer Kettensäge Zombies da kaputt haut, hat es erstaunlich charmant gut geschriebene Charaktere und sehr gute Dialoge. Sie musste Juliet, ihren Boyfriend, der von Zombies gebissen wurde, mit einem Voodoo-Ritual zu einem Schlüsselanhängerkopf machen, damit er überleben kann. Okay. Der auch mit ihr redet dann die ganze Zeit so ein bisschen Mimir 10 Jahre vorher oder so ungefähr. Grundsätzlich sind da ganz abstruse Ideen drin, alles so mit so einem Punk- und Hardcore- und Metal-Ansatz. Viele Horror-Referenzen, ein paar anzügliche Witzchen zwischendurch. Also je nachdem, wie man James Gunn kennt, da passt das so richtig dann gut überein. Und ich weiß, dass ich es auch gerne mit so bestimmten Gameplay-Eigenheiten ganz gerne gespielt habe, weil sich jeder Level so ein bisschen überrascht hat von dem Ganzen. Das Gameplay grundsätzlich war nicht das Beste damals, muss man sagen. Das hat man gespielt trotz des Gameplays. Mhm. Du fängst an und hast, du musst diese ganzen Kombos freischalten erstmal, die du machen kannst mit den Kettensägen und was du dann mit den Zombies anstellen kannst. Das wirkt alles anstrengend und träge. Und das war so ein Spiel, als ich damals bei Game One bewertet hat, war es auch eben so. Ich habe es wegen der Story und den Charakteren gespielt, aber das Gameplay selber wäre etwas, wo ich gesagt hätte, kannst du dann auch mal liegen lassen. Mhm. Hat sich nicht geändert, jetzt hier, mit der aktuellen Neuauflage, denn das Spiel war ja auch schon ein bisschen länger in Arbeit und da gab es auch ganz merkwürdige Aussagen, fand ich, von den Entwicklern vorher. Wir machen ein Remake von Lollipop Chainsaw, dachte ich, ah ja, passt ja, weil das Gameplay nicht unbedingt das Beste war und der Rest ist ja ganz cool. Und dann kam irgendwann mal die Meldung, wir haben euch gehört, ihr Fans da draußen, ihr wollt lieber ein Remaster haben statt ein Remake.
Perfekt. Ja,
wer hat das jemals gesagt?
Ja, ja.
So von wegen aus. Also du kannst ein Remaster machen, der Titel sieht auch, finde ich, immer noch sehr gut aus. Es ist ein PS3 360-Titel, der sich gut anbietet, den jetzt hier aufzulegen. Wobei, da auch ich schon Vergleiche gesehen habe, ich habe die alte Version jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber das wohl die alte Grafik, auch wenn du PS3 360 niedrige Auflösung, Framerate und so weiter nicht vergleichen kannst mit moderneren Systemen, dass da die, so die Outlines der Charaktere noch ein bisschen anders ausgesehen haben, dass das modern wohl ein bisschen steriler ausschaut. Ich habe es auf der Series X gespielt. Ich habe jetzt nicht diese Probleme wie mit der Switch-Version gehabt, die anscheinend wirklich miserabel laufen soll, so von dem, was ich gehört habe. Aber es läuft gut auf der Series X. Die haben sich auch Gedanken gemacht. Die haben einen originalen Soundtrack gehabt, wo sehr viele Musiken gewesen sind, lizenzierte Musiken. Manche mussten komplett entfernt werden. Du hast aber auch einen Streamer-Modus, den du anschalten kannst, sodass du nicht sofort geclaimed wirst, wenn dann die richtige Musik ist. PC-Leute können sie wohl wieder schon reinmodden durch private Mods, wenn die dann die originalen Lieder da drin haben wollen. Spielt sich leider immer noch als Character-Action-Game relativ träge, eben wegen dieser Progression. Wenn du anfängst, die Kombos machen nicht so viel Spaß, die Zombies kommen auf dich zu und haben kaum Stunlock. Das bedeutet also, du greifst an und trotzdem kriegst du da nochmal einen und da nochmal einen mit. Level sind relativ lang. Man muss auch hier so ein bisschen sagen, du nimmst das Gameplay mit, wenn du Bock auf die Story und die Charaktere hast. Ne? Es wird besser später im Spiel, wenn du mehr Kombos freischaltest, aber es ist nicht immer so der Weisheit letzter Schluss. Und der Preis ist recht happig. 45 Euro mit ein bisschen Discount jetzt gerade aktuell, wenn du denkst, dass Shadows of the Damned bekommt zum Beispiel auch ein Remaster.
Gucken, was das kosten
wird. 25 wird es kosten, was schon adäquaterer Preis ist. Hier hast du immerhin den namentlichen Repop-Modus drin, den du auswählen kannst, der aus den Bluteffekten im Spiel dann so Herzchen und Regenbogen macht, die aus den Zombies rauskommen.
Warum ist geil?
Was, also
ist da kein
geldwertes
Feature.
Es ist nicht unbedingt ein geldwertes Feature. Es ist schön, dass es drin ist. Die brauchten wohl noch mal was Besonderes, um es in den Titel zu schreiben. Und es ist ja nicht so, dass wenn du das Hauptspiel spielst, dass dann nur Hardcore-Splatter drin ist. Du siehst Blut und Körperteile und alles. Aber du hast immer mal so Glitzer- und Herzchen-Effekte. Ja, ja. Und hier wurde alles Blut gegen so Tekken-mäßige Farbwolken ausgetauscht. Mhm. Habe ich schnell ausgemacht dann auch wieder, weil mir der originale Mix dann doch besser gefällt. Für Fans sicherlich eine coole Sache. Die Originalspiele kann man immer noch gebraucht kaufen. Ich glaube, da habe ich zuletzt mir nochmal für die Xbox-Sammlung, weil ich meine PS3-Version nicht mehr hatte, für so ein 20 geholt vor einigen Jahren. Keine Ahnung, wie die Preise da jetzt sind. Da ist das wahrscheinlich sinniger, aber ich kann das, glaube ich, keinem für 45 Euro empfehlen.
Na gut, was? Hattest du vorhin gesagt, Suda51 ist das?
Suda51 ist es sein. Die haben schön auch alle Namenstilgungen rausgepackt aus dem Intro. Im Original-Intro war das alles schön auch eingeblendet. Suda51 und alles. Und in der bereinigten Fassung des Intros sind die nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob das so eine Neuauflage ist von einem anderen Studio, wo sie einfach die Original-Creator komplett außen vor gelassen haben. So, mal gucken, ob der Name noch irgendwo drin steht, aber der ist.
Shadows of the Damned werben sie damit.
Steht auf weil Shadows of the Dead, glaube da macht Suda51 auch das Update. Aber das hätte diesen absolut Hardcore-Trailer gehabt, ne, wo überall alle schreit und Buchstaben da drin sind. Das ist nicht ganz so hier Metal Gear Solid 5 Kojima, der sich fünfmal alle fünf Sekunden da einbaut. Also check's gerne aus. Ich weiß nicht eben, ob man das für 45 Euro sich holt, selbst als Fan von dem Ganzen.
Es hat so 80er-Vibes für mich irgendwie, so Hot Chicks, ja, Metal und Gewalt. Also aber für den Preis.
Also, vielleicht kann man sich das auch als Film, so Cutscene-Zusammenschnitt dann angucken. Ich finde es immer noch sehr charmant geschrieben. Eben Juliet, dafür, dass du denkst, hier, oh, ist ein Fleischbeschau-Charakter und da hast du Hauptsache Titten und Splatter oder sowas. Aber sie ist ein echt charmanter Charakter und die Story ist auch cool gemacht.
Cool. Ja? Schön.
Alright. Krogi, ist die Story auch cool gemacht bei Black Myth Wukong?
Hey, du bist ja ein Überleitungsgenie.
Ne?
Habt ihr über dieses Spiel nicht schon...
Doch.
Kurz, ja.
Also
kurz.
Es war mehr so, Gregor hat PS5 gespielt, ich hab's per GeForce Now gestreamt am PC, da haben wir auch so über technische Sachen gesprochen, auch ein bisschen über das Spiel, aber gar nicht so ausführlich, aber ich finde es natürlich immer auch spannend, da nochmal eine weitere Perspektive drauf zu hören, weil es ein Spiel ist, es polarisiert ja ein bisschen, hat tolle Bosskämpfe, aber dann diese Welt, die so sehr viele unsichtbare Grenzen hat, keine Karten, man irrt so ein bisschen rum, hat mir Wirt zum Beispiel auch erzählt, dass es sehr viel verläuft. Wie ist es dir ergangen
im Spiel bisher? Also ich spiele es in der PC-Steam-Version also nicht gestreamt, ne, sondern einfach nativ auf dem Computer. Hab jetzt auch noch nicht so ewig viel Zeit drin, vielleicht 10 Stunden oder so.
Welches Kapitel bist du dann?
Wir haben zweiten.
Okay.
Zweite Kapitel, was ist diese Wüstenwelt. Und da fängt es ja auch an, dass man, glaube ich, sagen kann, oh, jetzt weiß ich auch, was die Leute meinen mit, ist, man verläuft sich so ein bisschen. Ich möchte aber erstmal anders starten. Meine Zeit, sieht das Spiel geil aus. Also ich finde es einfach richtig schön. Das holt mich sehr ab. Ich finde es total cineastisch von der Präsentation, bombastisch. Und liebe diesen Waldcharakter in diesem ersten Akt, finde ich total schön. Habe mich jetzt auch an diese Wüsten-Areas daran schon sehr, sehr erfreut, sage ich mal. Weil ich finde den Detailgrad dieser Welt, finde ich einfach toll. Bislang hat es mich nicht genervt, dass ich keine Karte habe, weil ich habe das irgendwie für mich jetzt so akzeptiert, dass ich ein bisschen rumirre. Aber ich verstehe das, dass es ein Downer sein kann. Für mich ist es gerade ein schöner Kompromiss, als es ist ja offensichtlich eine Art Souls-like-Game. Aber ich fand es bislang nicht ganz so schwer. Also das heißt, du hast ja mitunter Bosse, die machst du first try. Also ja, da gibt's natürlich auch andere, da brauchst du mehr Zeit. Und da kommst du vielleicht auch erstmal gar nicht weiter. Die gibt's auf jeden Fall. Aber zumindest bislang fand ich es irgendwie fairer. Aber korrigiert mich da gerne, weil ihr habt, glaube ich, schon mehr gespielt und habt da vielleicht bessere Eindrücke. Aber das fand ich schon ganz cool. Ich mag auch, dass es diese Secret Areas gibt. Ne? Im ersten Akt kannst du Glocken läuten und kommst dann zum Secret Boss. Im zweiten Akt kannst du mit deinem, du sammelst dann ja diese Geister von verschiedenen Bossen, um dann deren Movesets zu übernehmen. Ne? Und dann kannst du dich kurz in der Gestalt wandeln. Da gibt es einen so einen Kopfnuss-Move von so einem recht großen, ich weiß nicht, wie der heißt, aber so ein großes.
Aus dem ersten Akt.
Ne? Aus dem ersten Akt, genau.
Das habe ich auch lange benutzt.
Genau.
Ist halt immer doof, wenn der Gegner so ein Meter
wegläuft, dann denkst du, scheiße, das dauert jetzt ewig. Aber damit konntest du auch im zweiten Akt so eine Wand einreißen mit diesem Move. Und das fand ich schon irgendwie, oder das finde ich gerade cool und mich unterhält es sehr. Und ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich finde auch das Kombo-System irgendwie ganz schön. Also was ich, glaube ich, gerne mag, ist, dass du peu à peu, Step by Step, dich immer verbessern kannst in kurzen Abständen, weil du ja schnell diese Funken, nennen sie es ja, diese Funken bekommst. Mit diesen Funken kannst du ja dann deine Zauberfähigkeiten mit dem Zauber kannst du zum Beispiel Leute stunnen, dann die ein bisschen kurz gefreezed und kannst auf die rein preschen. Kannst aber auch deine Movesets verbessern. Das habt ihr sicherlich alle schon so oft diskutiert. Aber das macht mir schon Spaß, dass du kleinschrittig besser wirst. Ich habe da gar nicht so viel Negatives. Vielleicht bin ich da aber auch sehr einfach oder vielleicht bin ich auch genau der Typ Mensch, für den das Spiel irgendwie gemacht wurde, weiß ich nicht. Also ich habe das auch alles nachvollziehen können, dass Leute da auch kreative Punkte, negative Punkte haben. Aber bislang macht es Spaß. Vielleicht sage ich aber auch, ich habe mich mit Trant noch unterhalten, der sagte, ja, warte mal ab, bis du in diese Schneewelt kommst. Das soll wohl wirklich sehr mürbend sein, wenn du da nicht weißt, wo es hingeht.
Hat er das für Game 2 gemacht?
Ja, genau. Da ist dann wirklich wohl irgendwann die Laune vergangen. Da bin ich noch nicht und deswegen möchte ich mich da auch nicht quasi voreinnehmen lassen und gerade finde ich es echt Hammer.
Sehr schön. Ja. Ist doch auch völlig okay. Man darf Spiele auch mal richtig gut finden. Das war bei Astrobot bei Gregor und mir auch so. Mhm. Da haben wir noch gesagt, das ist für uns vielleicht das beste Spiel des Jahres, was, ich habe nur eine Überleitung gebaut, im nächsten Spiel bringen, das mir Gregor angekündigt hat, als das ist das schlechteste Spiel
herrlich
des Jahres.
Das war mir auch
natürlich eine Ansage, Gregor. Was stimmt denn nicht mit Funko Fusion?
Das ist das schlechteste Spiel des Jahres, was ich gespielt habe, wo ich keinen Bock mehr hatte, nach 2 Stunden die Konsole ausgemacht habe.
Hammer.
Funko Fusion habt ihr ja vielleicht mal als Trailer vor einiger Zeit gesehen. Ein Spiel um die irgendwann mal beliebten Funko-Pop-Figuren. Ich glaube, der Hype ist heutzutage nicht mehr so wie noch vor 10 oder 15 Jahren, wo überall zu diesen verschiedenen Franchises diese Merchandising-Figuren mit den gleichen Quadratköpfen aufgetaucht sind. Irgendwann war das ja mal, wenn du in den GameStop oder sowas reingegangen bist, gefühlt verkaufen sie alles nur diese Funko-Figuren. Mhm. Du kannst zu allen Franchises dir dann diese Aufsteller machen, wo ich den Eindruck hatte, das sind so Leute, die im Büro arbeiten müssen, die vielleicht noch ein bisschen Farbe auf ihrem Bürotisch dann
packen. Nee, hier, Rockstar, der hat alles. alles voll. Der hat mal so Instagram-Story, habe ich gesehen, der hat alles voll von diesen Figuren.
Ja, vielleicht auch eine Koop, ich weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Je nachdem. Aber es soll nicht heißen, dass die jetzt so per se schlecht sind, aber die waren für eine bestimmte Klientel, die solche Sachen sich da geholt. Ich glaube, ich habe auch eine Figur damals von Daenerys oder so mir mal geholt. Oh, lustig, als so Collectible. Aber ich bin zum Glück nie in den kompletten, in das komplette Phantom reingekommen. Was jetzt gemacht wurde, ist, dass ein Videospiel um diese Figuren drumherum gemacht wurde, was im Grunde ja auch einerseits erstaunlich ist, wie die verschiedenen Lizenzen, die bei Funko drin sind. Du hast auch sau viele Lizenzen hier im Spiel drin, wo du nicht nur die Figuren selber steuern kannst, sondern auch in spezialisierte Welten dann reingehen kannst. Am Anfang ist es so, dass du eine Handvoll aussuchen kannst, womit du startest. Solche Franchises wie Jurassic Park oder Jurassic World. Ich glaube, Five Nights at Freddy's war mit dabei. He-Man.
Back to the Future.
Back to the Future und sowas. Am Anfang kannst du noch ein paar limitiertere auswählen. Ich habe mich für He-Man entschieden, weil ich so ein alter Gen X-Hase bin und gesagt habe, oh, das kenne ich doch, lass das mal so ein bisschen spielen. Die Games sind wohl so aufgebaut, ich denke mal, sehr stark wie Lego, wie die Lego-Games.
Kannst du mir auch im Trailer vor.
Du sammelst jetzt keine, was ist es bei Lego, sind es Bits oder sowas, die du zusammensammelst. Mhm. Hier ist das Vinyl, was du einsammelst. Du kannst alles hauen oder anschießen und dann kannst du es benutzen, um Sachen zu craften. Okay. Das sind dann einfach so farbige Kleckse, die als, weil die ja auch als Vinyl wahrscheinlich gemacht sind, dann die Figuren hin. Und es ist einerseits visuell, ich habe es auch auf der Series X gespielt, es fängt schon diesen Look sehr gut ein. Der Figuren. Grafisch sieht es eigentlich auch ganz gut aus, zumindest wenn du den Performance-Modus spielst. Also du hast wirklich das Gefühl, dass diese Figuren dann da rumlaufen. Mhm. Ob du sie jetzt gut findest oder nicht, sei dahingestellt. Aber die haben sie schon da ganz gut eingefangen. Und auch wenn du so in den Welten drin bist, ich habe die He-Man-Welt mal gespielt und du gehst dahin, du hast tatsächlich Castle Grayskull und alles, wie es da aufgebaut ist. Und,
also bis jetzt klingt alles voll super.
Ich sag, ja, ich bin auch gespannt, wann kommt der Punkt?
Er spielt sich wieder letzten Müll.
Oh. Ah, okay, danke.
Also grundsätzlich, viel war jetzt so aufgebaut. Du hast einerseits, du kannst ballern mit jedem Charakter. Jeder Charakter, den du da auswählst, du kannst zwischen den vier an bestimmten Stellen immer wechseln, wenn du in der Welt bist. Bei He-Man war es jetzt so He-Man, Teela, Man-at-Arms und Orko, glaube ich, hast du gespielt. Und jeder hat eine Fernattacke und eine Nahkampfattacke.
Sind die mit Stimmen richtig vertont?
Nee, die gesprochen. Oder ich glaube nicht, dass sie, also auch in den Cutscenes, wie die alten Lego-Spiele, meine ich so gefühlt. Ne? Da waren auch so Cutscenes, wo Sachen gezeigt wurde. Da gibt es so einen neuen Story-Oberbösewicht, der irgendwie Skeletor übernimmt. Okay. Und dann muss der erstmal in seine Schranken gewiesen werden. Und die haben mal mehr so Gesten gemacht. Mhm. Übrigens auch so erstaunlich, auch hier brutal in Anführungsstrichen. Das sind zwar nur so Vinylfiguren, aber das Spiel fängt so an, da kommt der neue Bösewicht und auf einmal macht er aus den anderen Figuren so Vinyl-Skelette draus und da siehst du so, wie die Haut halb abhängt und drunter guckt ein Skelett und so weiter durch. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, für wen das geeignet ist.
Wirklich,
für wen
ist das eigentlich?
Sowieso genau, für wen das ist, ist auch eine Frage. Ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was zum Gameplay, was mich da so abgefuckt hat. Aber diese Funko-Figuren assoziiere ich mehr mit so einer älteren Klientel. Ich weiß nicht, inwiefern die bei Kids aktuell beliebt sind. Aber da machst du natürlich jetzt so ein Spielprinzip draus, 10, 15 Jahre zu spät über dem Zenit der Funko-Figuren, wo du sagst, es zielt auf ein Genre ab, was Kids gerne spielen wollen. Ich glaube, für Kids ist es viel zu anstrengend, weil einerseits die Welt, die ich dann gespielt habe mit der He-Man-Figur, ich komme so zu einer Belagerung und ich denke, okay, ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumprobiert, das ist so Ballern und das ist so der Nahkampf. Ich habe so ganz grobe Questmarker, die dann aufgemacht sind. Du musst das dahin machen, du musst diesen Gegner besiegen. Mhm. Und ich bin gnadenlos gescheitert da am Anfang. Ich komme so in eine Stelle und meine ganzen Leben werden sofort weggeballert von den Gegnern.
Okay,
ich sammle irgendwie Items ein, um mich zu heilen. Dann kommen immer unendlich gefühlt Gegner nochmal nach, weil ich einen gewissen Trigger wahrscheinlich noch nicht gefunden habe. Das Third-Person-Schießen macht keinen Spaß. Der Nahkampf, du wirst immer getroffen und so weiter so die ganze Zeit. Vielleicht ist es auch ein Ich-Problem gewesen oder so, weil ich konnte mich dann irgendwie habe ich nicht den Funken gefunden oder so, no pun intended, um einfach dann so ins Gameplay mich fallen lassen. Ich habe mir mal in die Reviews da reingeschaut und die waren dann auch irgendwo so bei 40-50%. Ja. Da wird auch noch von großen Bugs gesprochen. Ich habe so ein paar kleinere schon gesehen bei der Xbox-Version, dass so die deutschen Texte mit englischen gemischt waren bei bestimmten Figuren. Es soll wohl auch recht absturzanfällig sein. Und wenn du diese Welten machst, nicht nur, dass du da viel repetitive Aufgaben machst, sondern du hast auch so ein Drei-Leben-System. Wenn du die drei Leben dann weg hast mit allen verschiedenen Charakteren, also drei Leben über die vier Charaktere verteilt, nicht 12 Leben insgesamt. Okay. Dann musst du die komplette Welt wieder von vorne spielen und alle Cutscenes dir nochmal angucken, die nicht übersprungen werden können. Und ich habe mich an dieser Belagerung da versucht. Ich habe versucht, in dem He-Man-Level dort herumzumachen, gemerkt, das macht mir null Spaß.
Ja.
Ne? Also rein vom Gameplay. Ich weiß, die Lego-Sachen sind auch nicht so unbedingt meins, aber da weiß ich ja, hey, die Dinger spielen sich gut, du hast eine Progression, du hast immer das Gefühl, dass du immer was da Neues machen kannst, du kannst dich da einfach da fallen lassen. Und das war mir einfach ultra anstrengend hier. Ne? Und wenn du nicht unbedingt der Funko-Sammler vor dem Herren bist, für mich war es tatsächlich das schlechteste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe.
Also vielleicht hätte man, ist das wirklich keine Marke, wo sich ein Spiel anbietet, weil das sind ja teilweise echt auch Lizenzen wie das Ding aus einer anderen Welt oder Battlestar Galactica, wo ich echt sage, okay, wer kennt das denn, der jünger ist als 35 und dann machst du aber ein Spiel draus, was halt offensichtlich für Kinder oder Teenager ist. Das ist echt,
das wird deren Versuch sein, diese Zielgruppe zu erschließen wahrscheinlich.
Ja, aber das machst du halt nicht mit solchen Lizenzen. Das ist ja diese Figuren, die verkaufst du echt nur an Erwachsene.
Metallica ist auch ein Fortnite.
Schau mal hier, die ganzen Lizenzen, die ich jetzt drin habe. Ich habe mir mal die Liste jetzt hier so aufgemacht. Du kannst sagen, Five Nights at Freddy's. Das ist was, wo Kids drauf abfahren. Aber du hast hier Der Weiße Hai, Hot Fuzz, Xena.
Xena ist dabei. Lindenstraße.
Ja, wirklich.
Warte mal. Aber KFC. Okay. Ist dabei. Kampfstern Galactica. Chucky die Mörderpuppe. Was haben wir? Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, das Ding, Team Fortress 2.
Das will ich nicht fresh.
Die Figur ganz oben links.
Ganz oben links. Ist es Invincible wahrscheinlich, ne? Ich glaube, Invincible ist auch dabei, ja. Das ist der doch, oder? Ganz oben links auf der Seite. Back to the Future kennt man ja. Also, wie gesagt, ich so als mein alter Gen X Hintern hat sich über He-Man gefreut, aber ich denke, wenn ich dann so ein Kind wäre, dass ich dieses Spiel und sage, was sind das für komische Figuren? Die kenne ich nicht.
Ja.
Na, und wenn ihr Bock drauf habt, ich habe, wie gesagt, bei noch meinen Reviews nachgeschaut, wenn ich jetzt hier so Metacritic anmache, Reviews meist so 40% oder sowas. 40
von 100 möglich.
Average ist, der Durchschnitt ist ja 57 insgesamt bei 14 Reviews. Aber letzte User-Reviews, 10 von 10, 10 von 10, also manche Leute sind da sehr investiert.
Ach, guck an.
Ja, I'm glad to see they haven't lost their charm as this brings back the old Lego humor and it's just a fun time. Sagt Ziel und gibt 10 Punkte.
Sagt Funko Johnny.
Wie viel gibst du von 10?
0.
Oh.
Nein, das ist hart gesprochen. Ich kann es auch nicht bewerten nach den paar Stunden, die ich nur gespielt habe. Mein Eindruck ist dann, also mich würde es wundern, wenn es über 4 oder so aussieht. Mhm.
Alright.
Aber das ist ja der Kern, ne? Wenn dich was nicht unterhält und keinen Spaß macht, dann hast du natürlich einen Punkt. Warum solltest du dann zocken?
Also ich am Anfang dachte ich, ey, mal reingucken, hier mal so ein bisschen rumflöten da in der He-Man-Welt, ein bisschen was umballern, ein paar lustige Sachen machen, vielleicht lustig inszenierte Cutscene, weil gut aussehen tut's ja, wie gesagt, den Figuren-Look, wenn man darauf steht, den fangen sie dann sehr gut ein, aber es hat mich irgendwie so angepisst beim Spielen, wie kein Spiel in den letzten Monaten.
Hammer.
Ich dachte, ich möchte das nicht mehr spielen.
Das ist ja Hammer.
Alles persönliche Meinung.
Ich werde reinzocken, ja? Bin gespannt.
Klaus-Dieter Funko in den Comments, das ist nicht für dich gefallen. Klaus-Dieter Funko kann sehr gerne viel Spaß damit haben.
Musiker.
von Tonsteine Vinyl.
Ja, genau.
Jetzt hätten wir fast einen psychologischen Fehler gemacht, hier auf so eine richtige Low-Note diese Folge zu beenden. Zum Glück ist dem nicht so. Ich habe nämlich noch eine richtige Hammer-News, die ich gerne mit euch teilen möchte. Beziehungsweise ist es was, von dem ich weiß, dass es Krogi sehr am Herzen liegt.
Oh, ja.
Ihr könnt es auf meinem Laptop einmal anschauen. Da könnt ihr nochmal was Positives für diese Welt tun, trotz der schlechten Spiele, die es teilweise da draußen gibt. Worum geht's, lieber Krogi?
Pass auf, ihr kennt alle das Gothic-Universum. Ihr wisst, wie sehr ich Gothic liebe, das alte Spiel von den Piranha Bytes. Und Gothic kriegt ein Remake. Das haben ja auch die meisten mitbekommen. Und das sieht auch gar nicht so super schlecht aus. Und das ist toll. Und in Gothic 1 gab es einen ikonischen Moment, nämlich direkt zum Start des zweiten Aktes wurde dir gesagt, ey, geh zum alten Lager, verpasst nicht den Auftritt, eben von der Band In Extremo. Und da hast du einen Auftritt gesehen, du siehst es da in dem Screenshot. War gar nicht so geil von der Animation, aber damals hat es dich geflasht. Du hast einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und über diesen Auftritt in diesem Videospiel, was einfach Storytelling und Gameplay einfach super geil verbunden hat, sind viele Leute an diese Musik reingeführt worden, haben sich mit In Extremo irgendwie arrangiert und sind Fans geworden. Und wo wir jetzt ja ein Remake vor der Tür stehen haben, ist es mir tatsächlich ein richtig ernst gemeintes Anliegen, dass auch in einem Remake diese Band ihren Platz findet und dieser Auftritt stattfindet. Das lag darin, warum habe ich jetzt so eine Petition gegründet? Weil letzte Woche bei uns In Extremo zu Gast waren und ich habe die damit überrascht, weil ich mir einfach gedacht habe, ey, jetzt sind die schon mal da, ist doch geil und vielleicht finden wir ein, zwei Stimmen, die das genauso sehen wie ich. Ich habe noch nie eine Petition gegründet oder geschrieben, habe das da gemacht. Die Petition wisst ihr ja alle, es ist immer nur ein Zusammenschluss von Leuten, die irgendwie ähnliche Meinung zu gewissen Themen haben, was sie dann bewirkt. Weiß niemand. Aber
wenn wir da ein paar Stimmen zusammenkriegen sollten, dann sind immerhin schon 4.126, was ich sehr beachtlich finde.
Und alleine 500 heute.
Genau, für ein sehr nischiges Thema, das muss man ja mal sagen, weil es spricht ja nur, die Leute können ja nur unterschreiben, die es damals gezockt haben und die vielleicht auch Fan von diesem Spiel sind, von diesem Genre sind. Da finde ich ja schon sehr beachtlich, dass wir schon so viele Stimmen haben. Und dann würden wir das Ganze natürlich auch an THQ mal weiterreichen. Mal gucken, was da passiert. Also, falls ihr Bock habt oder falls ihr jetzt nur zuhört und gar kein Bild habt, das ist einfach rbtv.to/gothic-petition. Dann landet ihr genau auf der change.org-Seite. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid.
Wie lange läuft die Petition noch? Oder ist das nicht über?
Es ist unendlich, glaube ich. Aber irgendwann muss man natürlich sagen, ey, also ich hab ja gar kein Gefühl dafür. Ich freue mich, dass jetzt wirklich schon 4.000 Leute dabei sind. Ich kriege auch Feedback von Entwicklern und von Publishern, dass die das auch checken. In Extremo sind tierisch dankbar. Die waren ja letzte Woche bei uns in der Sendung. Und die haben sich auch schon gemeldet und meinten so, ey, das ist ja, wann kriegt man das denn noch? Und das hat mich geschmeichelt. Ich möchte mal kurz da lassen, vielleicht auch als für euch, als Motivation, mal Dinge zu tun, für die man nicht entlohnt wird, sondern einfach mal aus dem Herzen was machen. Die haben sich nämlich wirklich richtig gefreut und meinen, ey, wann gibt's das noch, dass Leute einfach von sich aus mal was machen?
Das finde ich schön.
Und das ist irgendwie schön, mach das mal.
Und 4.126 Stimmen, die sind ja nur aus dem deutschsprachigen Raum, weil dadurch haben wir natürlich jetzt quasi auch gespoilert. Gregor wird ja nach Japan fliegen, um da noch Stimmen für diese Petition zu sammeln. Das ist
auf jeden Fall
der Grund für die Reise.
Ja, ich nehme die ausgedruckt mit und gehe dann in Tokio herum und versuche dann seine Sachen einzusammeln.
Schild und läufst damit zwei Wochen durch Tokio.
Auf jeden Fall.
Petition. Ja.
Also ich hier für In Extremo mache ich das gerne.
Oh, das würde ich freuen, ja.
Es war In Extremo, ne?
Ja, okay, ja, genau.
Schön. Ja,
Brian Adams.
Nee, Spaß beiseite. Gregor, die nächsten zwei Wochen dann nicht im Game Talk. Du bist noch mit Kollegen in Japan. Ich weiß auch nicht, ob man das spoilern
ich darf oder möchte. Ich bin mit Kollegen da. Wir werden auf der TGS sein, auf der Tokyo Game Show. Wobei, es könnte eventuell sein, jetzt nicht zwei Wochen komplett abwesend, aber zumindest nicht hier vor Ort. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir eine kleine Schalte oder so machen.
Ich werde am 1.10., wenn wir hier die Aufnahme haben, werde ich permanent bei dir anrufen und dir bei Discord schreiben, dass wir jetzt einen Call machen, damit du und die Kollegen hier schön eingebunden werden in den Game Talk live aus Japan.
Ja, auf jeden Fall. Also könnt ihr auch dann über Social Media gucken. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal einiges machen, wenn wir da unterwegs sind. Aber wenn es dann interessante Gaming-Sachen zu besprechen gibt oder einen Eindruck von der TGS an sich, wenn es hinkommt, dann machen wir natürlich gerne noch mal einen Call.
Sehr schön. Es wird natürlich dennoch auch in Gregors Abwesenheit weiter hier den Game Talk geben. Nächste Woche hier mit Matthias und Walle, da haben wir sehr viele schöne Themen auch schon vorbereitet. Unter anderem das neue Zelda Echoes of Wisdom. Deswegen diese Folge dann erst wieder am Mittwoch. Da fällt nämlich erst das Embargo. Ansonsten, wie immer, vielen Dank euch für euer Interesse und das Zuschauen. Wenn ihr den Game Talk mögt, überlegt gerne mal, ob ihr den im Supporters Club unterstützen möchtet. Und ich sage auch nochmal vielen Dank an Krogi, dass du heute hier warst.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ist immer sehr schön mit euch. Ja, da brauche ich auch nicht Angst haben, weil ihr wisst alles und kann einfach hier sitzen und selber viel lernen und das einfach genießen. Das ist sehr schön.
Wird nachher abgefragt nochmal. Ich habe das gut aufgepasst.
Das ist ja das Leben in Deutschland. Ja. Alles wird getestet.
Es gibt jetzt 5 Minuten Pinkelpause und dann wird abgefragt. Dann sitzt du hier nochmal mit deinem
Morgen Fragebogen. Stehe ich dann auf der Straße.
In der Petition.
Ja, hey, 4.000 Leute.
Dir natürlich auch vielen Dank, Gregor, und gute Reise. Ne? Wir sehen uns in 3 Wochen wieder zum Game Talk. Vorher sprechen wir uns live aus Japan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.